Hallo Welt, unser Thema der Woche, The Key, der Fluch des Ra. Wir haben in Marburg an einem echten Escape Game teilgenommen, haben uns also für eine Stunde einschließen lassen, um in einer ägyptischen Grabkammer allerlei Rätsel zu lösen und letztlich einen Ausweg zu finden. Stefanie und Maria vom Team sind später zu Gast und wir sprechen über unsere Erfahrungen und die Hintergründe des Real-Life Escape Games. Ihr hört den Pixeldiskurs-Podcast, Episode 44 mit Tobias Klöß und Stefan Simond, jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und sämtlichen Podcast-Services. Wir sind wieder on air, Tobi.
Aus unserem Landhausstudio. Ja. Ihr wisst es ja nicht, wir haben ein großes Gebäude in der Großstadt in Frankfurt, ein richtiges Studio, von dem wir aus senden, aber wir haben uns zurückgezogen aufs Land und senden hier von unserer Finca aus.
Ja, eine kleine Finca, in der jedes Zimmer ist für ein anderes Themensegment im Podcast extra konstruiert. Und auch alle Zimmer sind isoliert, das ist ein total gruseliges Gebäude eigentlich. Von außen sieht es schön aus, von innen ist es ein bisschen gruselig.
Ja, wir haben uns da orientiert an Goethe, weil Goethe hatte, das wissen viele nicht, auch sein Gebäude, da wo er gewohnt hat, strukturiert nach unterschiedlichen Themenbereichen. Also es gab quasi ein Schreibzimmer, es gab ein Zimmer, wo man quasi Leute empfangen hat und es gab quasi ein Bearbeitungszimmer. Das ist so ein bisschen wie so eine Textproduktion in einem Gebäude. Und so haben wir das hier auch.
Ich stand schon mal vor Goethes Gartenhaus in Weimar.
Echt?
Ja, da war ich auf dieser Kulturakademie und da ist direkt um die Ecke von der Kulturakademie, von dieser Jugendherberge, die da war, musste man nur ein bisschen laufen durch so einen Park und da waren dann auch sozusagen die Seminare, also nicht im Park, sondern im Gebäude an diesem Park. Und direkt da um die Ecke war Goethes Gartenhaus. Ich habe aber bin nur einmal dran vorbeigelaufen bei einem nächtlichen Spaziergang. Es war dunkel. Ich habe also nichts gesehen, außer, okay, das ist ein Gartenhaus. Also ein schönes, großes Gartenhaus.
Weitere Fun Facts zu Goethe. Goethe hat in dem Ort, wo meine Vorfahren herkommen, mal abends ordentlich einen gezecht und hat umgerechnet 100 Euro verballert.
Noch eine kleine Goethe-Fun Fact, aber nur indirekt. Meine Band heißt ja Lotte. Nach der Lotte aus dem Werther.
Ja.
Und jetzt hat mir gestern ein Freund geschrieben, er hat mich gefragt, ob wir in Bremen auf einem Festival spielen. Ich habe gesagt, davon weiß ich nichts. Vielleicht hat irgendwie einer meiner Bandkollegen irgendwie was ausgemacht und hat mir nichts davon erzählt oder so. Keine Ahnung, habe ich nachgefragt, aber nee. Es gibt tatsächlich noch eine zweite Band in Deutschland, die sich Lotte nennt und auch genauso wie wir das so macht, dass die den Namen groß schreiben, in Großbuchstaben. Gibt es zwei Lottes, das doppelte Lottchen. Vielleicht können wir da ja mal was arrangieren. Aber apropos arrangieren, die Abstimmung für die Episode Nummer 50, liebe Leute da draußen, läuft noch. Ich habe mir überlegt, wir lassen die laufen bis nächsten Sonntag. Dann haben wir Episode 45 und da haben wir noch ein bisschen Zeit, um gegebenenfalls anhand eurer Abstimmung die Folge zu organisieren. Ihr könnt auf pixeldiskurs.de jeweils in der aktuellen Episode, wenn ihr auf den Artikel zur aktuellen Episode klickt und ein bisschen runterscrollt, findet ihr ein Vote, ein Straw-Poll-Vote. Und da könnt ihr abstimmen zwischen drei Formen, in denen wir die Episode 50 arrangieren. Form 1 wäre eine Live-Episode in Marburg vor Publikum. Nummer 2 wäre ein Call-In-Format. Und Nummer 3, und das führt gegenwärtig, wäre Ask Us Anything.
Das heißt also, falls ihr gar nicht so eine Episode wollt, wo Leute uns irgendwelche Sachen fragen, sondern uns viel lieber mal live vor Ort in Marburg sehen wollt, dann müsst ihr jetzt ganz schnell auf die Seite gehen und das abstimmen, beziehungsweise wahrscheinlich müsst ihr nach dieser Episode noch nicht mal mehr auf die Seite gehen. Ich habe nämlich letztens doch nochmal einen Code gesehen, wie man das doch einbetten kann. Ich versuche das mal für diese Episode doch direkt in den Artikel einzubauen.
Ja. Ja, also ich denke, Ask Us Anything liegt bislang vorn irgendwie mit ein paar Stimmen und es wird darauf hinauslaufen, sehr wahrscheinlich. Das heißt, ihr könnt euch da draußen schon mal Fragen überlegen. Ihr könnt uns dann alles Mögliche fragen, was auch immer euch beliebt. Ask Us Anything. Und wir lassen dann die Folge 50 mehr oder weniger inhaltlich leer. Ob wir Presseschau machen und so, müssen wir dann nochmal beratschlagen. Und ihr könnt uns dann Fragen stellen. Und Tobi, für dich habe ich auch ich habe zwei Spielempfehlungen dabei.
Mhm.
Nämlich meine letzte Spielewoche war ziemlich intensiv. Sie war geprägt von sehr schönen Spielerfahrungen. Und die erste, die ich dir vorstellen möchte, ist The Room. Das habe ich letzte Woche ja schon mal kurz angeschnitten. The Room ist ein was hältst du da hoch?
Ich halte einen
Fruchtsaft oder was?
Ich halte das Product Placement für diese Episode hoch, denn wir sind hier privatisiert. Deswegen können wir uns auch diese Landhausfinker leisten. Von True Fruits, den Green Smoothie. Ich bin nämlich ein bisschen erkältet, falls ihr das hört.
Und da hilft jetzt der Smoothie. Das ist ein richtiger Vitamin-Boost oder was?
Ja, genau. Das ist so ein Vitamin-Boost. Und der ist auch super, weil der ist ohne
Werbung, Werbung, bla. Kaufen, kaufen.
Ja, ich habe die 10 Euro dafür Konsum. Ja schon bekommen, dass ich das hochhalte.
Nein, genau. Pass auf.
So total der desinteressierte Werbetyp. Ihr habt die
10 Ja, da gibt es hier so ein Fruit-Smoothie, bla 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 bla, Werbung, Ende.
Wobei ich daran schön finde, dass das so in der Glasflasche ist, dann kann man danach die Flasche nochmal neu benutzen oder sich seinen eigenen Smoothie da rein packen. Aber den Vorschlag, den ich jetzt gemacht hätte, ist, ich trinke gleich diesen Smoothie und du hast dann Zeit, solange ich den Smoothie trinke, die Spielempfehlung rauszuhauen. Das wollte ich eigentlich nur tun.
Okay.
Das ist jetzt viel länger geworden, als ich eigentlich geplant hatte. Ich wollte es eigentlich in einem Satz sagen. So, auf geht's.
Also, wir sprechen.
Der Smoothie wird geöffnet.
Ja. Ah, wir sprechen von The Room, Fireproof Games. Ein Spiel, das man auf einem Tablet. In einem. Ich dachte schon, du haust es jetzt in einem Zug runter.
Nee, ich trinke das schon genüsslich.
Von Fireproof Games auf dem Tablet habe ich das gespielt, auf dem iPad. Gibt es auch auf Galaxy-Geräten. Und das ist sozusagen ein Puzzlespiel. Es gibt 3 Teile davon. Es funktioniert eigentlich immer so. Oder ich mach's mal am Beispiel von dem ersten Titel. Du stehst in einem Raum, vor dir steht ein kleiner Tisch und auf dem Tisch ein gewaltiger Safe. Das Ziel ist, öffne den Safe. Und dann kann man sozusagen sich den Safe von allen Seiten anschauen. Man liest kleine Briefchen, über die die Geschichte erzählt wird, findet Gegenstände, untersucht sie und löst dann so von allen Seiten an diesem Safe Puzzle. Ja, irgendwie findest du einen Schlüssel, dann musst du den Schlüssel irgendwie so einstellen, dass er in das Schlüsselloch passt, öffnest das, dann öffnet sich eine Schublade. In der Schublade ist eine kleine andere Box, die nimmst du raus, stellst sie auf einen separaten Tisch. An der Box sind wiederum Rätsel und so setzt sich das dann immer weiter fort. Wie gesagt, es gibt 3 Teile. The Room 1, 2 und 3. Der erste ist, glaube ich, der kostet, glaube ich, 99 Cent im App Store und auch im Google Play Store. Und ist meines Erachtens nach der eindrucksvollste, weil es auch alles sehr komprimiert ist. Alles auf einem Raum. Es dreht sich tatsächlich nur um einen Tisch und einen Safe, den du sozusagen öffnen musst. Der zweite Teil kostet 2,99 €. Ist ein bisschen länger und auch ein bisschen weiter aufgefächert, sodass man also an unterschiedliche Locations kommt, an denen man dann Rätsel löst. So eine Art Dimensionsreisen finden da statt. Das ist alles so eine Mystery-Geschichte. Und der dritte Teil, muss ich sagen, also na, sagen wir, für den ersten habe ich ungefähr 2 Stunden gebraucht, für den zweiten vielleicht 4 Stunden. Und beim dritten war ich jetzt ungefähr 9 Stunden dran. Das ist für so ein Mobile-Ding schon ganz schön viel. Also jetzt dafür, dass es halt nicht so ein endloses Free-to-Play-Ding ist. Und da hast du dann 5 € kostet das, The Room 3. Und da bist du tatsächlich in einem ziemlich, also das Gebiet ist erstaunlich großräumig. Man läuft durch unterschiedlichste Räume und löst überall dort Rätsel. An sich ist das alles machbar, weil es gibt eine Hilfefunktion, sodass du, falls du nicht weiterkommst, in den ersten 2 Teilen habe ich die so gut wie nicht benutzt. Im dritten Teil, glaube ich, einmal. Und dann, wenn ich sie wirklich gebraucht hätte, denn der dritte Teil hat auch 4 Enden, ja, also 4 unterschiedliche Endings. Und nachdem man das erste Ending also durch hat, kann man noch 3 weitere freischalten. Es gibt aber keine Hilfefunktion mehr.
So.
Und das ist wirklich, wirklich, das war wirklich krass.
Mein Smoothie ist alle.
Hast du mir überhaupt zugehört oder hast du jetzt nur warst du jetzt indulged in deinen Smoothie?
Nee, ich habe dir zugehört. Das klingt auf jeden Fall auch ganz spannend. Du hast mir das ja auch schon mal kurz gezeigt, außerhalb des Podcasts. Was ich mich da die ganze Zeit frage, ist, du hast ja ein relativ neues iPad. Ob das auf meinem alten iPad Mini noch läuft? Da habe ich so ein bisschen Angst davor, weil das sah schon grafisch aufwendiger aus als andere Spiele.
Ist es auch. Auf dem Galaxy Tab von meiner Mutter, der ich das dann auch empfohlen habe, lief es so lala. Also es ging schon, man konnte das schon machen, es war aber deutlich dunkler, es hatte nicht diese Crispiness, die es hat. Weil es ist ja eine sehr realistische Ästhetik und da geht natürlich einiges verloren. Spielbar ist es aber.
Aber wir haben ja noch einen Tipp, weil du hast mir gestern was erzählt, was ich noch überhaupt nicht wusste, wo ich sonst immer frustriert war. Man kann ja Apps auch zurückgeben.
Du kannst sie zurückgeben, ja. Habe ich auch schon mal gemacht. Du kannst sie kaufen. Ich weiß nicht, wie es bei Spielen ist. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall bei eigentlich allen Apps müsste es so sein, dass du die innerhalb von 14 Tagen zurückgeben kannst. Ich glaube aber nicht, dass du das jetzt so machen kannst, dass du sozusagen dann kaufst The Room, spielst es durch und gibst es zurück. Ich glaube, das geht nicht.
Nee, das meinte ich auch gar nicht, sondern dass ich dann halt einfach sagen kann, ich gebe es zurück, weil es ruckelt halt bei mir.
Genau, wenn es nicht läuft, ja, kein Problem. Dann kannst du das über so ein Online-Formular, bei Apple kannst du das dann einfach, musst du es kurz ausfüllen und dann innerhalb von wenigen Minuten bekommt man das Geld zurück.
Aber damit hast du tatsächlich auch eine was angesprochen, was tatsächlich, also was interessant wäre, rauszufinden, ob man nicht theoretisch da eine also das nicht doch machen könnte. Ich hole mir ein Spiel, spiele es innerhalb von 14 Tagen und gebe es halt zurück. Ob da die, also der Store einen Mechanismus hat, also entweder ist es nicht erlaubt, dass sie halt sagen, Dienstprogramme, ja klar, gibst halt zurück, weil danach hast du halt die Funktion nicht mehr, irgendwie die To-Do-App oder was auch immer. Die kannst du ja dann einfach nicht mehr nutzen und das ist ja auch quasi der Sinn der App. Aber bei einem Spiel ist es ja oft so, dass wenn ich es einmal gespielt habe, klar, dann kann ich es auch nach den 14 Tagen nicht nochmal spielen. Das wäre ja dann auch der Nachteil, den ich hätte. Aber ich kann jetzt auch nicht in den Laden gehen und hol mir irgendwie Skyrim oder so, spiele das schnell innerhalb von 14 Tagen durch, schlaf nicht mehr und gib's dann wieder zurück.
Ich glaube, das wäre wahrscheinlich. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, also man muss hier unterscheiden zwischen den tatsächlichen Läden und zwischen irgendwelchen Online-Stores. Ich bin mir nicht, ich weiß nicht, wie es im App-Store ist. Ich weiß nur, dass bei Sony im PlayStation-Store ist es, glaube ich, so, dass man nur einen relativ engen Zeitraum hat, in dem man Titel Moment. Ich glaube, du kannst Titel im PlayStation-Store problemlos reklamieren, wenn du sie noch nicht runtergeladen hast, also wenn du sie sozusagen gekauft hast, aber noch nicht runtergeladen hast, gemerkt irgendwie, oh, versehentlich das Falsche gekauft oder was auch immer, das geht. Oder runtergeladen und dann festgestellt, es würde theoretisch irgendwie nicht laufen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, wenn du es gestartet hast und es runtergeladen und gestartet hast, kannst du es, glaube ich, nicht mehr zurückgeben. Da bin ich mir jetzt aber wirklich nicht sicher.
Ich hätte jetzt aber gedacht, dass das in einem App-Store tatsächlich die Umlegung der allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir in Deutschland haben, also mit 14 Tage Rückgaberecht, auf den App Store ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass Apple da einfach ein Stück weit kulant ist oder dass es halt die Unterscheidung gibt zwischen Dienstprogrammen und solche Sachen wie halt Spielen. Ja,
kann sein, dass es bei Spielen einfach nicht geht. Ich habe jetzt das mit, also vielleicht zwei vergleichende Erfahrungen bei Time, eine App zum Tracken von Zeit, die du mir empfohlen hast, die habe ich über den Mac gekauft, im App Store dort, habe dann festgestellt, ach, okay, ist ja blöd, jetzt habe ich es auf dem Mac, aber ich müsste es mir auf den mobilen Geräten nochmal kaufen, auf den mobilen Geräten ist es eigentlich praktischer. Also habe ich es zurückgegeben und dann später wieder übers iPhone gekauft. Und ich habe auch mal neues und kleines Experiment gemacht. Ich wollte mal schauen, wie so ein Apple TV funktioniert und ob mir das was bringen würde. Also bin ich in den Laden gegangen, habe mir das erklären lassen und habe dann auch gleich gesagt, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob das ist, wonach ich suche. Und habe mit dem Verkäufer direkt gesprochen und der hat gesagt, das ist kein Problem, dann machen wir das so, dann kann ich das kaufen und innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Also habe ich es eine Woche lang ausprobiert, es mir angeschaut, habe mich dagegen entschlossen und habe es zurückgegeben. Das geht schon. Kann man machen. Ja. Ich finde es super praktisch auch, dass es, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber dass es in Deutschland möglich ist. Einfach weil gerade bei irgendwelchen Produkten, wo man irgendwie doch ein bisschen mehr Geld ausgibt, ist es ja ganz gut, dass man die mal mit nach Hause nehmen kann und kann man die mal ausprobieren.
Ja, aber lass uns doch am besten an der Stelle den Smoothie des Themas gerade zumachen, weil ich glaube, das ist nochmal ein interessantes Thema für einen eigenen Podcast, wo man auch mal vergleichen kann, wie ist es im Xbox Store, wie ist es im PlayStation Store, wie ist es auf den mobilen Stores, im Google Store und so weiter. Das würde ich nämlich zum Beispiel auch mal interessant finden, sich da mal 2-3 Tage Zeit zu nehmen und mal so eine Liste zu erstellen. So, das wäre mal ein eigenes Thema. Vielleicht machen wir das mal gucken.
Mal ein bisschen recherchieren, vielleicht auch jemanden einladen, der sich damit auskennt.
Der erklären kann, warum ist das so. Aber also ich würde halt so eine Tabelle spannend finden, wo man dann sehen kann, guck mal, da kann ich es zurückgeben, da muss ich aber was ausfüllen und so weiter und so fort. Oder da gibt es halt irgendwie auch die Möglichkeit zu testen. anders als halt sonst.
Hast aber du noch, wie gesagt, hast du noch wie war deine Spielerfahrung diese Woche? Ich habe nämlich noch eine zweite.
Meine Spielerfahrung diese Woche bestand weiterhin daraus, dass ich Assassin's Creed Syndicate gespielt habe, aber auch weiterhin eigentlich ohne ein konkretes Ziel. Also ich bin tatsächlich...
Du bist einfach in der Welt.
Genau, ich bin einfach in der Welt von Assassin's Creed. Normalerweise hätte ich danach geguckt, wie komme ich irgendwie in der Story weiter, wie schaffe ich irgendwas Bestimmtes. Aber ich habe das jetzt einfach wirklich nur so gespielt. Da hinten ist ein Boxkampf, dafür kriege ich Geld. Da ist eine Feder, die sammle ich ein, da ist ein Glitch und so weiter. Also habe ich einfach auf der Karte geguckt, worauf habe ich gerade als nächstes Lust. Bin auch mal ein bisschen rumgelaufen, habe das und das ausprobiert. Und was ich gemacht habe, was ganz spannend ist, was mir jetzt gerade erst wieder einfällt, ist, ich habe mal das mit den Trophäen probiert, habe mir angeschaut, was muss ich eigentlich machen, um eine bestimmte Trophäe zu bekommen. Weil normalerweise spiele ich immer so, dass ich was Bestimmtes mache und dann ploppt die Trophäe auf. Ich bin eigentlich eher davon genervt oder finde es vielleicht ein bisschen lustig, wenn der Titel ganz nett ist. Aber diesmal habe ich es wirklich mal andersrum gemacht. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu Trophy Hunting und so weiter. Und ich kann jetzt mittlerweile verstehen, warum du so viele Spiele platinierst. Also, weil ich das eigentlich... Auch wenn ich dafür nur quasi eine digitale Anzeige bekomme, du hast es jetzt geschafft, fand ich den Weg zu der Trophäe eigentlich am lustigsten, weil ich ja sonst nie sowas machen würde. Also die Trophäe, die ich jetzt zum Beispiel erreicht hatte, war 25 Luftattentate. Die haben halt mit der Story überhaupt nichts zu tun und ich bin halt einfach nur durch die Gegend gelaufen und habe halt 25 Luftattentate verführt. Auch random auf irgendwelche Gegner und nicht irgendwie im Kontext von einer bestimmten Szene. Das wäre vielleicht sogar noch spannender gewesen. Aber das fand ich tatsächlich ganz toll.
Ja, das ist auch unter anderem ein Grund, warum ich das toll finde. Ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der dann rumläuft und sagt so, hey, ich habe eine Trophäe da und da. Wobei es auch immer ganz schön ist, wenn man nachher, einfach nach ein paar Jahren, kannst du eine Liste durchgehen und siehst so, ach, guck mal hier, so, ne, mit den Spielen habe ich mich viel beschäftigt. Aber ich finde es auch schön, dass man einfach auf so, ja, alternative Ziele hingewiesen wird, wo man das Spiel vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise spielt. Sei es so wie bei Uncharted, wo ein Speedrun Teil der Trophäe ist, wo man zu einer zusätzlichen Herausforderung animiert wird, spielt das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Oder aber auch, wo man tatsächlich dann den Weg, also man wird dazu angehalten, alles, was es an Zusatzkram gibt, zu sammeln. Man wird auch eventuell dazu angehalten, irgendwelche alternativen Enden freizuschalten, irgendwelche Secrets, ja, oder irgendwelche Easter Eggs zu finden. Das finde ich immer ganz nett.
Ja, und wenn man bei Assassin's Creed bestimmte Sachen mehrfach macht, bekommt man dafür sogar noch eine Fähigkeit. Also eine andere Trophäe war Rambok, nannte sich das, glaube ich, wo du, wenn du genügend andere, weil man ist ja mit Kutschen ganz viel unterwegs, Kutschen gerammt hast, dann bekommst du diese Trophäe, du bekommst aber auch die Fähigkeit, die sich dann auch nochmal irgendwie bestimmt nennt, und dadurch wird quasi den Schaden, den du bei anderen Kutschen machst, erhöht, oder der Schaden, den deine Kutsche nimmt, wird halt verringert. Und ich finde, das hat halt auch was innerhalb von der Spielewelt, dass ich quasi diese Fähigkeit übe und so und das dann häufig genug gemacht habe und dadurch dann auch einen Vorteil habe. Das war nochmal mehr als dieses, ich mache das jetzt einfach mal so, und auch unabhängig davon hat die Trophäe dazu geführt, dass ich dieses Luftattentat von dem Seil, musste man das nämlich machen, weil man zwischen den Häusern, England ist halt nicht so, dass man von Haus zu Haus springen kann, sondern es sind ja große Straßen dazwischen, das haben sie mit so einem Seil, was man zwischen den Häusern spannen kann, gelöst, und von da aus kannst du dann ein Luftattentat machen. Und das hat dazu geführt, dass ich das überhaupt erstmal richtig geübt habe und jetzt wahrscheinlich auch besser kann. Also es war nicht nur ein sinnloses, klicke 25 Mal auf diesen Button, wie das bei Stanley Parable verballhornt wird.
Hast du schon mal von Inside gehört?
Ja, das ist der inoffizielle Nachfolger von Limbo, oder wird so gehandelt.
Genau, ja, ist von Playdead, die auch Limbo gemacht haben. Und mir wurde das Spiel sehr oft schon empfohlen. Ich wusste damals schon bei der Ankündigung, dass das was ist, was mich total begeistern würde. Und ich muss zugeben, ich bin gerade auch immer noch so ein bisschen drin, weil ich hab's jetzt kurz bevor du vorbeigekommen bist oder bevor wir uns in unserer Finca hier getroffen haben, habe ich es durchgespielt. Und ich bin noch ganz mitgerissen davon. Ich merke so richtig, es arbeitet noch in mir. Kennst du das, wenn du dann sowas dir zu Gemüte führst, es arbeitet noch?
Wenn es gut ist, ja. Also bei Assassin's Creed habe ich das jetzt nicht.
Es ist wahnsinnig gut. Ich würde sagen, es bekommt das Stefan-Siegel für die großen Meisterwerke unserer Zeit. Also ein Siegel, das nur wenige Spiele tatsächlich bekommen. Eines davon ist unter anderem Journey. Und ich würde sagen, das ist eine Qualitätsstufe, die kann ich kaum noch in Worte fassen. Ein fantastisches, subtiles, ruhiges Spiel. Wenn du Limbo kennst, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das funktioniert. Man läuft im Wesentlichen auf einer Ebene von links nach rechts, obwohl es auch Räumlichkeit sozusagen vorgaukelt, indem es halt doch schon irgendwie so. Also du hast eigentlich eine dreidimensionale Ansicht, du läufst aber immer nur links und rechts. Kannst du das vorstellen?
Ja. Also
die Welt geht nach hinten weiter. Ne? Bei Limbo war es ja noch relativ flach. Hier geht es auch nach hinten noch deutlich weiter. Und es kommen auch irgendwie, kommt ein Wachhund von hinten zum Beispiel angerannt. Du kannst aber nur nach links und rechts.
Das ist wie bei El Shaddai. El Shaddai. Das ist das erste Spiel, was wir für unseren damaligen YouTube-Kanal vorgestellt haben. Nee, stimmt gar nicht. Limbo war, glaube ich, das erste. Aber ist auch egal.
Ich glaube, ja, stimmt. Und dann haben wir jetzt den Kreis wieder geschlossen.
Ja.
Es ist wie immer stummer Protagonist, ein Junge in Gefahr. Ja, wobei, das ist auch Interpretationssache. Es ist sehr schwierig, über das Spiel zu sprechen, ohne etwas zu spoilern. Das ist natürlich ganz wichtig, das nicht zu tun, weil das Spiel auch ein bisschen davon lebt. Es lebt von seiner narrativen Dynamik, von den Dingen, die man erfährt, indem man sich die Umgebung genau anschaut, indem man beobachtet. Es wird kein einziges Wort gesprochen und die Erzählung ist trotzdem so stark. Das fand ich total beeindruckend. Auch eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat, ist, dass die Rätsel, also im Wesentlichen geht es immer darum, komme weiter nach rechts sozusagen. Und dir stehen dann immer nur wieder, also gibt es dann irgendwie Gegner, könnte man sagen, die allerdings, also man ist allzeit bedroht und kann auch, man stirbt wahnsinnig schnell und auch wahnsinnig oft.
Ja, das Setting ist doch so ein autoritäres System.
Ja, so kann man das sagen, ja, genau. Also es ist eigentlich eine Dystopie, ja. Eine autoritäre Dystopie. Ich will noch gar nichts zu weiteren Themen verraten. Vielleicht können wir da mal so ein Deep Reading zu machen. Das bietet sich dafür an, für solche tieferschürfenden Interpretationen.
Aber würdest du sagen, es hat so ein bisschen Orwellschen Charakter?
Ja.
Ich habe es jetzt nicht gespielt, ist eine offene Frage.
Würde ich an sagen. Ich würde sagen, das hat es, ja. Hat es unbedingt. Und es geht auch viel um, also, es kommt halt immer darauf an, was man darin liest, ja, also welche Linse man, welche Brille man trägt, während man es spielt. Es geht auch viel um Menschlichkeit.
Geht's bei Orwell auch?
Ja, tut es auch. Also ich würde sagen, ja, Orwell ist eine sehr legitime Parallele. Und das Schöne an diesem Spiel ist, dass es ist halt sehr subtil. Es gibt fast keine, also es gibt keine Sprache, es gibt die Musik ist auch wie bei Limbo schon sehr zurückhaltend und trotzdem geht sie einem so unter die Haut. Die haben das wirklich perfektioniert, diese Kombination aus diesem, also im Grunde ja eigentlich Jump-and-Run-Rätselspiel in dem Setting einer autoritären Dystopie. Gleichzeitig aber auch durchaus, also so Horrorelemente. Ich fand zum Beispiel, das ist eine Sache, die kann ich verraten, ohne dass es jetzt ein großer Spoiler wäre. Es gibt eine Sequenz, wo man sozusagen unter Wasser mit so einem kleinen Boot, so einem U-Boot entlang taucht und dann ist da so eine Kreatur, fast wie so ein nackter Mensch, aber nicht so ganz, ja, so ein bisschen so deformierter Mensch mit ganz langen schwarzen Haaren und schwimmt dann so erst so vor dir her und du hast halt so einen Scheinwerfer und vor dem Scheinwerfer schwimmt sie her. Ich weiß jetzt nicht, also es ist ein nicht geschlechtlich kodiertes Wesen. Und dann schwimmst du da vorbei und denkst so, okay, will es mich irgendwo hinlocken, fast wie so eine Sirene? Und wenn du aber dann näher kommst, dann schwimmt es so ein bisschen um dich herum. Und wenn es eine Sekunde aus deinem Scheinwerferlicht heraus ist, dann schwimmt es zu dir heran, reißt das U-Boot auf und bringt dich um. Und das ist dann so bedrohlich, weil du dann in dieser düsteren Sequenz unterwegs bist und die ganze Zeit denkst, oh, wo ist es? Ja, und dann immer versuchst, den Scheinwerfer offen zu halten und dann gleichzeitig aber noch dann irgendwie andere Dinge tun musst. Du bist allzeit bedroht und die Todesanimationen sind dafür, dass es wirklich also ein kleiner Junge ist, den man da spielt. Bei Limbo war es ja auch schon, das war auch schon super blutig. hier ist es nochmal deutlich krasser. Also zerrissen, aufgegessen, alles Mögliche.
Wow. Ja, und Limbo, soweit ich mich daran erinnere jedenfalls, mit den ganzen Spinnen und der ganzen, also ja, man ist ja auch mal in der Nähe von so einem Hotel, da ist ja so ein großes Hotel-Sign, Zeichen auf, aber Limbo ist doch eigentlich mehr so ein bisschen die Bedrohung durch das Unkontrollierte, das Archaische, die Spinne, das Naturwesen. Und also Inside hätte ich jetzt eher gedacht, dass es so die Bedrohung durch das System, durch...
Ja, das ist dann die Frage, inwiefern die Kreaturen... Ne, ich sag nichts. Ich kann nichts dazu sagen, ansonsten spoilere ich.
Okay.
Deshalb...
Dann musst du es ja nicht erklären, sondern ja. Ich hätte jetzt eine Einschätzung.
Ja, also... ich würde sagen, es geht um den Umgang eines autoritären Regimes mit dem, was wir als Mensch verstehen, im weitesten Sinne.
Ja, genau, und, das hätte ich jetzt gedacht.
Ja, genau, also Natur spielt, ja doch, Natur spielt auch eine große Rolle, doch, würde ich schon sagen. Ich kann, es ist so wahnsinnig schwer irgendwie da jetzt was drüber auszusagen, weil ich hab's auch gerade jetzt gespielt, habe gerade noch das Secret Ending gespielt. Es gibt nur sehr wenige Collectibles.
Ja, und dann lass mich doch eine des
Spieles. Und es gibt dann noch ein Secret Ending, ja. Was sehr schwer zu finden ist.
Lass mich eine technische Frage dann stellen.
Ja, technische Fragen.
PlayStation oder Mac?
Worauf du spielen sollst?
Ja.
PlayStation.
Weil mit den Controllern ist es einfacher zu spielen.
Ja, unbedingt. Also okay. Controller-Eingaben sind super simpel. Du hast einfach nur, ähnlich wie bei Limbo, einen Stick zum Laufen, X springen, Viereck interagieren. Das ist ja, es.
Ich habe mal weiter. Limbo auf dem iPad gespielt. Das war ganz schwierig zu spielen, weil du keine Dings hast. Also keine Tasten und du teilweise mit deinem Daumen die Karte verdeckst und dann zum Beispiel die Spinne teilweise nicht siehst.
Also. Nee, also es ist schon wichtig, da das ein Spiel ist, was sehr viel Präzision auch erfordert, ist es, glaube ich, schon gut, wenn man da richtig einen Controller in der Hand hat. Es ist auch so, dass die Rätsel und die Situationen, in denen man unmittelbar bedroht ist, sind, wie ich finde, eindrucksvoll knackig. Also sie sind immer erstmal für so einen kurzen Moment erstmal richtig fordernd. Man kriegt es aber raus, man kann alles schaffen. Es ist nicht irgendwie jetzt wahnsinnig überfordert. Ich habe mich nie überfordert gefühlt. Ich hatte auch nie das Gefühl, es geht jetzt zu lang oder es nagt mir so ein bisschen an den Nerven. Das war bei The Room zum Beispiel der Fall. Sondern es war immer dann, wenn ich gerade das Gefühl hatte, ich brauche jetzt mal so ein kleines Erfolgserlebnis, dann kam das auch. Es hat, das würde man sagen, hat ein super gutes Pacing. Ja, in dem sozusagen den Rhythmus, mit dem es dich konfrontiert mit irgendwie Mechaniken, die dann etabliert werden, die dann irgendwie kurz relevant sind, dann kommt wieder die nächste und sowas. Super spannend. Der ästhetische Stil, ganz eindrucksvoll. Überhaupt der Stil des ganzen Spiels, inklusive des Menüs und dieser Minimalismus, diese Zurückhaltung. Wow. Du merkst, ich kann gar nicht aufhören, darüber zu sprechen. Ich würde am liebsten inhaltlich erstmal mit dir darüber reden, wie man das versteht, also über Interpretation. Das müssen wir aber dann separat machen.
Ja.
Und auch wenn du es gespielt hast.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich es dann gespielt habe, aber also ich kenne es ja auch schon länger, dass es das existiert, aber das ist auch sowas, was ich mir vornehme, mal in Ruhe zu spielen und auch mit entsprechender Wertschätzung.
Ja.
Muss ich mir mal auf meine Liste schreiben, da steht es nämlich noch nicht drauf.
Am besten irgendwie im Dunkeln. Mit laut aufgedrehtem Sound, damit diese Atmosphäre auch richtig übergreift. Und dann dauert das auch gar nicht lange. Ich habe es gestern Abend angefangen, habe es jetzt gerade fertiggestellt. Ja. Ich würde sagen, wenn man es einfach so durchspielt, 4 Stunden ungefähr. So 2 bis 4 Stunden, je nachdem, wie gut man den Rätsel ist.
Weißt du noch den Preis?
Oh, das habe ich mir damals im Sale gekauft. Also okay. das müsste nicht allzu teuer sein.
Ja, dann schaue ich mal. Vielleicht mache ich das heute Abend mal.
Ja, kann ich unbedingt empfehlen. Auch ich habe die ganzen Collectibles noch geholt. Es gibt da auch nicht viel, aber die es gibt, sind halt super, also die lohnen sich, ja. Und das habe ich gerade noch gemacht, bevor wir uns in der Finca getroffen haben. Und insgesamt 5 Stunden, die man mit diesem Spiel verbringt. Eine der eindrucksvollsten Spielerfahrungen, die ich in meinem Leben machen durfte. Und das ist jetzt nicht hyperbolisch, das ist nicht übertrieben. Ich würde sagen, es bekommt den Meisterwerkstempel von mir.
Okay, Stefan, ich würde sagen, dann gehen wir mal rüber zum Golfplatz und schauen in unsere Presseschau.
Nee, noch nicht in die Presseschau.
Achso, haben wir Hörerkommentare?
Ja.
Dann sollten wir auf den Ausguck gehen. Ich gehe dann schon mal vor. Ja. Bis gleich.
Ich spiel kurz die Melodie. Hörerkommentare.
Ach, hallo Schöne. Stefan!
Ah, ist ganz schön windig hier.
Oh, da kommt schon eine Brieftaube. Ja, komm her, hier hast du ein bisschen Kaviar. Wir füttern ja unsere Tauben nur mit Kaviar. Kaviar von der Marke Netto. Wie war das mit dem Product Placement?
Ja,
da bin ich wieder was abgezogen bekommen. Kaviar von der Marke Luxrios.
Was steht denn hier drauf? Ach, guck mal, Ricer hat geschrieben. Ricer hat uns ein Brieftaubentelegramm gesendet auf pixeldiskurs.de. Und Ricer schreibt: Ein herzliches Hallo, liebes Pixeldiskurs-Team. Ihr seid ein toller Podcast. Es geht runter wie Öl. Danke. Da musste ich kurz innehalten, ich lese jetzt weiter.
Ja, das fand ich auch sehr schön.
Ihr seid ein toller Podcast und ich fand es schade, dass es keine Hörerinnen und Hörerkommentare in den letzten Folgen gab. An alle, show Pixeldiskurs some love. Dem aktuellen Podcast habe ich von der ersten bis zur letzten Minute gespannt zugehört. Der Abschluss von Horizon Zero Dawn, die Presseschau, das Thema der Woche, beeindruckend stark und stringent. Den Wechsel vom Super Nintendo Pad zum PlayStation, Der Wechsel vom Super Nintendo Pad zum PlayStation Pad war kein großer Schritt. Es kamen lediglich zwei zusätzliche Schultertasten dazu. Die Analogentwicklung bei Sony ging erst mit dem N64 und dessen Analogsticks so richtig los. Dass es auf Konsole und auch PC teilweise nicht möglich ist, die Belegung frei zu wählen, verstehe ich überhaupt nicht. Auf dem PC ist man im Vorteil, benötigt teilweise jedoch auch zusätzliche Programme, da manche Spiele keine freie Konfiguration anbieten, sondern nur 2 bis 3 Standardvorgaben. Den Vergleich der Perspektiven von Wolfgang Walk und Rainer Schauder war gut. Persönlich denke, hoffe und spüre ich, dass je etablierter ein Genre oder eine Entwicklung wird, desto eher werden Versuche unternommen, dieses Genre zu brechen oder das Etablierte in Frage zu stellen. Der Videospieljournalismus wandelt sich ja langsam dahin, dass solche Werke nicht mehr an arbiträren Merkmalslisten zerschellen. Das Thema VR hätte gut zum Thema gepasst, da hier eine etablierte Technik, Spielen am TV, durch eine neue ergänzt wird. Und nun sitzen Spielerinnen und Spieler mit der Brille auf dem Kopf und halten trotzdem ein Gamepad oder uralt Move-Controller in der Hand und spielen Standard-Singleplayer-Spiele. Jetzt könnte man fragen, welche Sichtweise eher wirkt. Das Etablierte hält VR zurück oder die etablierten, für VR rückständigen Software- und Eingabemethoden sorgen erst dafür, dass die neuen revolutionären VR-Titel entstehen können. Die besten Grüße, Ricer. Vielen Dank, Ricer, für diesen Kommentar. Sollen wir dazu was sagen oder sollen wir den stehen lassen?
Ich würde beides tun, ihn stehen lassen und sogar loben, weil darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also über diesen ja teilweise schon Anachronismus mit den Move-Sticks, die man dann doch wieder für VR braucht, das hatte ich noch gar nicht so sehr in der Perspektive.
Ja, ich weiß aber auch gar nicht, ob das unbedingt ein Anachronismus ist, weil Bewegungssteuerung ist ja immer was sich auch weiterhin optimiert.
Ja, aber ja, eigentlich
Also, was wäre der nächste Schritt da? Kinect wahrscheinlich. Aber es ist ja auch jetzt nicht so gut. Hat nicht so gut geklappt, sag ich mal.
iToy.
iToy, ja.
Okay. Oder diese alten
Controller. Aber jetzt gehen wir doch zurück.
Vom Super Nintendo. Diese Bazooka, die man so auf dem Bildschirm und die mit Licht da.
Ne, also wenn dann schon, dann kann ich mir vorstellen, dass sowas wie Oculus Touch. Kennst du das Oculus Touch?
Ja, das hatte ich letztens gesehen.
So Controller, die man so in der Hand hält, die dann auch so Ringe außenrum haben, für ja. Die man aber Sensoren im Raum braucht. Die funktionieren scheinbar ziemlich gut, kosten aber auch eine Menge Geld.
Weißt du, was ich gerne hätte, was es nicht für die PlayStation 4 gibt?
Ein Boot.
Ja, ein Boot finde ich ja auch gut. Ja, das geht natürlich auch, dass man das VR einfach in so bestimmte Räume mitnimmt, die auf das Spiel schon ausgelegt sind. Und du, also,
du aber musst wozu brauchst du dann noch VR, wenn du auf einem Boot bist und irgendwie...
Nein, pass auf. In dem Raum gibt es bestimmte Gegenstände, die aber quasi nur bestimmte Formen darstellen, also Grundformen. Und der Raum ist halt einfach nur weiß gehalten. Und dann bekommst du über VR dann quasi erst die Texturen. Das würde ich eine gar nicht so schlechte Idee finden.
Ja, so eine VR-Erlebnishalle. Wobei, das wäre dann, da wäre VR nicht geeignet für. Es wäre ja Augmented Reality. Weil du musst ja schon... sowas wie hier Google Glass, was es mal gab, mittlerweile, glaube ich, weiß gar nicht, wo das hin verschwunden ist.
Die Beta ist erstmal eingestellt und weiß man nicht so genau, nee, soweit ich mich erinnere.
War Schrott. Machen wir auf einen Schrotthaufen.
Nee, gar nicht unbedingt, aber ich glaube, es ist ein eigenes Thema für sich. Da können wir jetzt ganz viele Thesen aufstellen. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus.
Aber Augmented Reality wird, denke ich mal, eine große Rolle noch spielen. Wir denken an Pokémon Go, wir denken an Google Glass. Also das finde ich zum Beispiel durchaus möglich. Stell dir mal vor, so eine Art Augmented Reality Halle, wo du quasi überall so, also so QR-Code-ähnliche Oberflächen hast. Und das sieht erstmal alles total unspektakulär aus. Und wenn du dir dann so eine Brille aufsetzt, dann wird es alles versehen mit Texturen.
Ja,
und
Saints Row hat sich da ja auch schon drüber lustig gemacht.
Zweiter Hörerkommentar von Patrick. Er hat mir eine E-Mail geschrieben. Hallo. Hallo Patrick. Vor ein paar Monaten Stefan. Das war's. Hallo. Viele Grüße.
Nein, gute Nacht, John Boy.
Vor ein paar Monaten hat Superlevel 12 deutsche Spiele-Podcasts empfohlen. Ich habe mir alle Test gehört und ihr seid der Einzige, den ich nun regelmäßig höre. Good job.
Wow.
Vielen Dank, Patrick. In der letzten Folge behauptete Jochen Gebauer, dass es nur rationale, egoistische und keine wirklich altruistischen, selbstaufopfernden Handlungen in Spielen gibt, weil sich Spiele der Intention des Spielspaßes unterwerfen müssen. Er bezieht sich also auf die Folge mit dem Jochen Gebauer-Vortrag. Wahrscheinlich hat Jochen Gebauer nie Bastion gespielt, weil dort gibt es gegen Ende einen Moment, wo der Spieler genau eine solche Handlung machen kann. In der ersten Hälfte des Spiels wird man von der computergesteuerten Figur Zulf unterstützt, aber dann... Ich lese jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht weiter, aufgrund eines Spoilers.
Ja, okay, aber dann
passiert ich, was anderes. Ich lasse es mal so stehen, dass er illustriert diese Sequenz und sagt, und dieser Weg ist freiwillig. Meiner Meinung nach ist das definitiv eine selbst aufopfernde Spielerhandlung. Was passiert mit dem Spielspaß? Er ist geringer, klar. Aber er wird für diese Zeitspanne mit etwas Besserem ersetzt. Durch etwas Besseres ersetzt. Das Spiel lässt einen ein interessantes Gefühl verspüren. Man möchte durchhalten, aber hat Angst, dass es nicht klappen wird. Oder man stirbt. Aber vor allem fühlt man auch Stolz über seinen Altruismus. Stolz über eine selbstgemachte Heldentat. Und nicht nur ist das ein sehr interessantes Gefühl, es ist auch ein Gefühl, welches Literatur oder das Kino einem nicht verspüren lassen kann. Bei klassischen narrativen Medien können zwar die Figuren sich stolz fühlen, aber als Zuschauer empfinden wir dann eher so etwas wie Bewunderung. In klassischen Medien sind die meisten Gefühle Formen von Mitgefühl, also zum Beispiel Traurigkeit, Mitleid, Angst oder Hoffnung. Ian Danskin hat darüber ein gutes Video gemacht, aus dem ich für diese E-Mail schamlos kopiert habe und das ich euch gerne ans Herz lege. Das Video heißt Storybeats Bastion. Einfach mal auf Google eingeben. Schöne Grüße und nur weiter so, Patrick. Hat hier noch einen PS, das, wo er sagt, wäre spannend, wenn Jochen Gebauer sich das verlinkte Video künftige Folge Pixeldiskurs darauf antworten würde. Weiß nicht, wann Jochen Gebauer mal wieder vorbeikommt. Müssen wir schauen. Und PPS. Übrigens können Podcasts in der Beschreibung ganze Quellenverzeichnisse enthalten mit vielen Links und auch Bildern und eine kleine Tabellen. Und dann gibt es auch noch das Feature Kapitelmarken. Guckt euch mal den Podcast Freakshow an, die machen das ziemlich gut und zeigen euch, dass all diese Dinge mit allen Podcast-Clients kompatibel sind. Wäre cool, wenn ihr euch davon inspirieren lassen würdet. Ende. Vielen Dank, Patrick, für die Mail. Müssen wir mal schauen, Quellenverzeichnisse oder diese Kapitelmarken. Müssen wir mal schauen, ob wir es machen.
Ja, wir müssen mal schauen. Es gibt einen WordPress-Plugin, was wir unserem Techniker nochmal ans Herz legen müssen. Also bevor das funktioniert, bisher haben wir es ja so gemacht, dass ich den Inhalt des Podcasts quasi nochmal mit Zeitmarken angebe, wo man aber quasi lesen muss, was für eine Zeit das ist und dann selber den Regler dann nochmal hinsetzen muss. Wie gesagt, dafür gibt es so ein WordPress-Plugin, wo wir aber jemanden anderen bitten müssen.
Unseren Admin.
Genau, unseren Admin. Ich habe es jetzt mal einfach den Techniker genannt.
Den Techniker.
Den Admin.
Den Technik müssen wir anrufen.
Genau. Das müssen wir also noch umsetzen und auch ansonsten, wir können mal drüber nachdenken, weil von meiner Seite aus, ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefan, aber von meiner Seite aus wäre ich erstmal vorsichtig mit so viel technischem Kram, den man noch mit dazu setzt. Das ist natürlich alles super und ich finde das auch super, wenn ihr das dann habt und wenn wir das haben und das alles noch so schön und toll wird und so weiter. Aber umso mehr man sich dann natürlich mit dazu holt, umso mehr Verwaltungsaufwand oder mehr Wartung ist ja auch manchmal so ein Thema, hat man halt mit diesen ganzen Geschichten und umso mehr kann halt natürlich auch schief gehen. Und wir haben, ich glaube, wenn wir eine Standardfolge aufnehmen, sind wir meistens 2 Stunden drin und sind danach nochmal 2 Stunden mit dem Artikel erstellen beschäftigt und halt vorbereiten müssen wir den Podcast ja auch noch.
Schnippeln, hochladen ja, und so weiter.
Also der Zeitaufwand für eine Folge ist zwischen 5 und 15 Stunden anzulegen für eine Folge, die ihr euch dann vielleicht in 2 Stunden anhört. Und da jetzt
15 Stunden ist aber auch ein bisschen viel.
Ich sage ja 5 und 15, je nach Folge. Es sind eher so 5 und dementsprechend wäre ich erstmal vorsichtig. Wir gucken uns das, glaube ich, mal alles in Ruhe an und dann.
Wir müssen schauen, was wir da machen können, weil ich finde auch so ein bisschen, also erstmal finde ich, also ich finde es natürlich super toll, dass Leute unseren Podcast hören. Super. Ich finde es vor allem auch super toll, wenn Leute unseren Podcast von Anfang bis Ende hören. So viele langweilige Ausschweifungen dürften wir jetzt eigentlich auch nicht haben. Ja, ich sag ja nur,
das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. Warte, ich lese nochmal kurz also, den Titel von der Smoothie vor.
Also die, ich denke, ich persönlich höre mir Podcasts immer von Anfang bis Ende an und wenn dann mal irgendwie es 10, 20 Minuten um irgendwas geht, was mich nicht so interessiert, ist auch kein Problem. Man kann ja auch einfach manuell einfach mal sagen, ich skippe jetzt 10 Minuten vor, wenn es mich gerade nicht interessiert.
Ich höre mir die meistens an, wenn ich von A nach B laufe und höre mir sie dann quasi stückweise an. Aber ja,
ja, das auch. Genauso. Ja, ja, klar, aber ich meine immer, ich fange immer da an, wo ich aufgehört habe.
Ja, genau, ich
auch. Und wir haben ja auch die Zeiten, die Tobi dann immer in den Artikel schreibt, da kann man nachschauen, wenn man jetzt sagt, mich interessiert wirklich nur das Thema der Woche und ich will mal schauen, wann es anfängt oder ich bin sowieso schon auf der Seite, weil ich dort den Podcast runterlade, einfach mal kurz hinschauen, dann sieht man ja irgendwie Minute 42 fängt das Thema der Woche an. Falls das denn so von Interesse sein sollte.
Und wir wollen euch natürlich auf die Seite pixeldiskurs.de auch ein Stück weit locken, damit ihr nicht nur in der Podcast-App bleibt. Das ist von uns auch so ein bisschen diabolisch so gedacht, weil da gibt es nämlich auch noch, das kann man an dieser Stelle mal wertschätzend erwähnen, viele interessante Artikel von anderen Menschen aus dem Kolloquium, die jetzt manchmal auch im Podcast dabei waren, zum Beispiel Sophie Böhmer, aber auch noch viele andere tolle Menschen wie Kevin Paulix, der interessante Artikel schreibt und natürlich andere Menschen auch noch, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Also
wir haben ein Autorenverzeichnis.
Genau, wir haben ja ein Autorenverzeichnis, also wen ich jetzt nicht genannt habe, seid mir bitte nicht böse, wir treffen uns ja wahrscheinlich demnächst auf interessanten Veranstaltungen, aber trotzdem. Falls ihr noch Sachen lesen wollt und nicht nur hören wollt, unsere lieben Podcast-ZuhörerInnen, geht auf pixeldiskurs.de und schaut auch einfach mal bei Artikel nach.
Ja. Außerdem will ich noch, ich finde es immer toll, wenn Leute auf iTunes uns bewerten und Rezensionen schreiben. Das finde ich immer toll.
Aber ein Stern.
Ein Stern.
Unstrukturiertes Gelaber. Was soll das mit dem Smoothie?
Esst mehr Matt.
Abschalten.
Ich würde sagen, bevor wir abschalten, hören wir erstmal in die Pixeldiskurs Presseschau.
Stefan, schlag die 8 mit 2 Schlägen.
Was?
Wir sind doch jetzt auf unserem Golfplatz.
Ach so, okay, deshalb. Ich verstehe.
Du Cretin.
Cretin. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Tobi.
Du das magst Baguette ist aus?
Die Marmelade ist leer.
Esse ich halt Kuchen.
Der Kaber ist alle. Und zwar.
Ja,
wir sind ja beide, du magst ja auch Anita Sarkeesian und ihre Videoreihe Tropes vs. Women.
Oh je.
Video Games.
Oh je.
Gute und schlechte Nachrichten.
Oh je.
Die gute Nachricht.
Ich halte mich mal an meinem Mikrofonständer fest.
Gute Nachricht. Es gibt eine neue Episode von Tropes vs. Women in Video Games.
Das ist erstmal prinzipiell gut.
Das ist ja auch die gute Nachricht.
Okay, ich halte mich stärker fest.
Die schlechte Nachricht.
Nein, ich will es gar nicht wissen.
Es ist die letzte Episode.
Ach so.
A message from Anita on the end of tropes. Anita Sarkeesian, feministfrequency.com. Nummer 1 ist das jetzt. Anita Sarkeesian hat um das mal kurz zu resümieren, 2012 ein Kickstarter-Projekt gestartet für eine Videoserie mit dem Titel Tropes vs. Women in Video Games. Es war ein sehr einflussreiches Projekt, welches nun sein Ende nimmt. Das Backing-Ziel wurde damals innerhalb von 24 Stunden erreicht, die Videoserie daraufhin deutlich ausgebaut nochmal, als sie eigentlich angelegt war. Letztendlich wurden 2 Staffeln inklusive einiger Bonus-Episoden produziert, in denen Anita Sarkeesian sexistische Repräsentationen in digitalen Spielen kritisiert. Kaum hatte die Webserie begonnen, deshalb hast du dich jetzt gerade auch schon so ein bisschen gefürchtet, wurde Sarkeesian dann Opfer von Hasstiraden, von Belästigung, von Drohungen. Wir denken an Gamergate.
So Unrecht.
Wir denken an die Bombendrohung bei einer Vortragsreihe, bei der sie sprechen sollte. Und sie schreibt auf dem Feminist Frequency Blog Zitat. Ich dachte, ich lasse sie selbst auch noch mal ein bisschen zu Wort kommen.
Ja.
Amid the tremendous fear and trauma resulting from the harassment I was experiencing, there were moments of satisfaction and solace as I saw that our videos were reaching people, players and creators of games alike, and encouraging them to think about representations of women in games in ways they hadn't before. The messages of support and appreciation we received during that time were especially meaningful and helped me to persevere and continue believing in the importance and value of the work we were doing. Zitat Ende. Die abschließende Folge, die jetzt rausgekommen ist, trägt den Titel The Lady Sidekick. Ich habe sie mir noch nicht anschauen können, weil ich gerade heute Morgen erst davon erfahren habe. Ihr findet aber den Link dazu in den Shownotes. Abermals die abschließenden Worte von Anita Sarkeesian. It's a bittersweet moment bidding farewell to this series. It's definitely time for it to be over, time for Feminist Frequency as an organization and for me personally to move on. But I keep thinking about all the ways that the world of video games has changed since that day, almost 5 years ago, when I first took my modest little Kickstarter live. It hasn't all been for the better, but some of it definitely has. There are conversations happening now among players and among creators that weren't happening before about who games are for, in Klammern, everyone, about what impact they can have, what they can tell us about humanity, empathy, race, gender, sexuality, the world we live in and the world we want to create for ourselves. Zitat Ende. Deshalb an dieser Stelle ein herzliches Dank an Anita, ein herzliches Dankeschön an Anita Sarkeesian. Und an Feminist Frequency für die interessante Arbeit und das Durchhaltevermögen unter all den, ja, wie soll man sagen, Ärgernissen und Verbrechen, die ihnen angetan wurden.
Ja, und vor allem ist das Schöne ja auch an diesen Formaten, Online-Formaten, die Videos sind ja noch da und können auch noch weiterhin gefunden werden und weiterhin Diskussionen anregen. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als da die ersten Videos rausgekommen sind, dass ich sehr, sehr harte Diskussionen auf Facebook geführt habe, genau über diese Videos.
Ja, und ich glaube, das ist auch sozusagen das, was diese Serie letztendlich so besonders gemacht hat, auch im Diskurs und was auch... Also weshalb sie auch eine besondere Stellung hat, auch für mich persönlich, weil es meine Perspektive eben darauf irgendwie doch geprägt hat auch und mein Verständnis von einer feministischen Kritik an Spielen durchaus geschärft hat. Und ich glaube, das ist ein Verdienst, den Anita Sarkeesian und Feminist Frequency sich eben hart erarbeiten mussten unter viel Gegenwind, den sie eingesteckt haben, der mir nicht entgegengeschlagen ist, ja, sondern denen. Und deshalb dachte ich, bekommt es einen besonderen Platz in der Presseschau.
Ja. Nummer 2. Good video game sex scenes are hard to make. Von Nathan Grayson auf Kotaku.com. Ja, worum geht's? Es geht um Sexszenen in Videospielen und die Art der Darstellung von
Heavy Rain.
Da kenne ich die Sexszene leider nicht und der Artikel geht auch mehr auf die Sexszenen in nicht in Videospielen, sondern in Witcher 3 ein. Aber erstmal die Grundprämisse: Es gibt relativ viele schlechte Sexszenen in Videospielen.
Ja.
So. Aber es gibt auch eine Handvoll gute, zum Beispiel. Also es ist jetzt nicht meine persönliche Perspektive, sondern das sagt der Artikel, nennt zum Beispiel Witcher 3.
Okay, Sex auf einem ausgestopften, was war das, ein Einhorn oder Pferd oder was das war?
Es geht um den DLC.
Blood and Wine.
Genau, Blood and Wine und die Szene in den Wolken. Und das kann man ja subjektiv so oder so sehen, aber auf jeden Fall der Artikel bzw. Nathan sagt, das ist eine gute Szene und beschäftigt sich von da ausgehend mit der allgemeinen Thematik.
Von welcher Szene sprechen wir da? Ich habe das nicht, ich habe den DLC nicht gespielt.
Ach so, okay. Der Protagonist und eine
Geralt.
Sekunde, dann gehe ich nach da in meinen Notizen. Ach Gott, wo ist es? Da. Blood and Wine, Geralt und eine Frau namens Sienna haben Sex in den Wolken. Also das wird so ein bisschen als, ich hätte es jetzt als Traumvorstellung dargestellt. Die fliegen hin und her. Es ist alles auch so ein bisschen lustig und absurd gemacht. Die Wolken verdecken auch so ein Stück weit offensichtliche, wie sagt man?
Also Geschlechtsteile.
Explizites quasi, genau. Also explizites.
Geralds Penis.
Ja, explizites wird nicht gezeigt. Also man sieht auch keine Vagina oder ich glaube, man sieht
Brüste sieht man in der Regel schon.
An einer Stelle sieht man irgendwie mal eine Brust und sie haben halt eben in den Wolken dann halt Sex und am Ende wird sogar in den Wolken ein bisschen gekuddelt und das wird dann als eine gute Szene dargestellt, aber darum geht es jetzt gar nicht so sehr darum.
Ich habe mit den ganzen Frauen im Bordell geschlafen in The Witcher.
Ja.
Aber
es geht jetzt gar nicht so sehr um die Analyse dieser einen Szene, sondern erstmal um die Geschichte bzw. Entwicklungslinien, die Nathan Grayson hier aufmacht. Und zwar nennt er da zum Beispiel Dragon Age mit ersten Sexszenen, GTA San Andreas, Hot Coffee und allgemein die Sims, die Wuhuing machen, also die Sexszenen in Sims. Also er nennt da verschiedene Beispiele von Sexszenen in Videospielen und geht dann aber weiter quasi, dass wir von diesen Szenen hinkommen zu eben besagter Witcher 3 Szene und den BioWare-Darstellern, also man denkt an Mass Effect zum Beispiel, das nennt er als gute Darstellung. Und von da aus geht er auf den Punkt der Produktionsebene von solchen Szenen ein. Und zwar gehört es nämlich eben noch mehr dazu, einfach so eine Szene zu erstellen, als zu sagen, okay, wir bauen da irgendwie eine Sexszene ein und die ist dann irgendwie da und das ist irgendwie Missionarstellung und das war's. Sondern es braucht halt irgendwie in der Produktion von solch einer Szene braucht es natürlich, wie bei allen anderen Szenen auch, ein Storyboard, Scripting, es braucht entsprechende Motion-Capturing-Szenen und so das ganze Technische drumherum. Und die Schwierigkeit an der Stelle ist aber, dass diese Szenen, warum lächelst du mich denn jetzt so an?
Ich musste gerade daran denken. Entschuldigung, ich habe wirklich auch ein bisschen versaut heute. Ich musste irgendwie daran denken, so Motion Capturing, dann werden dann so Motion Capturing Böppel an den Penis des Schauspielers. Und das ist natürlich verdammt schwer zu machen.
Nein, das wird natürlich nicht gemacht.
Entschuldigung.
Das wird eben nicht gemacht, weil
ich bin ein bisschen infantil, ich habe einen infantilen Tag.
Ja, das wird natürlich nicht gemacht, weil Schwierigkeiten sind, wenn du darauf schon ansprichst, ist tatsächlich die Motion-Capturing-Szene mit den Darstellern, die zum Beispiel bei The Witcher Angst haben, das war ein echtes Pärchen, Angst gehabt haben, dass etwas sehr Intimes aus ihrem Privatleben, weil sie haben es ja schon im Studio, aber quasi Teil ihrer Sexualität in dem Spiel sehr dann offensichtlich gezeigt wird. Aber dadurch, dass man das halt mit so Wölkchen und so weiter auch ein bisschen kaschiert hat, was eine andere Schwierigkeit anspricht, nämlich die Altersbeschränkung, weil du das Ganze so ein bisschen in dem Erwachsenensegment ansiedeln musst, die Szene aber quasi es nicht so explizit machen darfst, dass es schon in pornografische Szenen übergeht. Sondern, also da musst du so ein bisschen die Balance halten. Das ist eine weitere Schwierigkeit.
Was ich im Übrigen immer sehr schade finde, auch in
Filmen und so weiter.
Ja, überhaupt. Ja, finde ich es immer sehr schade, dass es dann irgendwie so eine strikte Trennung dessen geben muss. Ein gutes Beispiel, was mir als Alternative einfällt, ist eben Lars von Trier's Nymphomaniac.
Genau. Das wäre auch ein Teil der Diskussion. Aber was noch mit dazu kommt, ist halt sind die allgemeinen Animationen der Figuren. Weil die meisten Figuren können noch nicht mal Standard-Sex-Szenen darstellen, ohne zu glitschen. Oder die können nicht mal die Arme über den Kopf heben, ohne dass da Texturen fehlen. weil das einfach nicht mitmodelliert worden ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass diese Szenen Schwierigkeiten darstellen, weil es kurze Szenen sind, die aber relativ viel Aufwand verursachen und ja auch dementsprechend Kosten verursachen. Und dementsprechend muss man auch hier gucken, wie schafft man das, ohne unglaublich viel Budget in diese kurzen Sexszenen hineinzubauen. Und du musst natürlich die auch überlegen, wie passt das in die Story rein? Also warum gibt es diese Szene überhaupt?
Ja, das sowieso.
Gerade. Und abschließend sagt der Artikel noch, dass wir so eine Entwicklung haben von Sexszenen, die so eine Art Belohnung sind nach harten Kämpfen, also die irgendwie eine Beruhigung der Geschichte, also nach dem Climax kommt quasi nochmal die Sexszene oder vor einem...
Nach dem Climax kommt der sexuelle Climax.
Ach, Stefan. Jetzt bleib doch mal ernst.
Infantiler Tag.
Ja, bleib doch mal ernst.
Tut mir leid.
Genau. Oder halt vor einer Szene. Also ich glaube, es gibt zum Beispiel bei Mass Effect auch eine Sexszene, die kurz vor dem großen Showdown kommt. Also das Ganze auch nochmal so ein bisschen von der Narration her. Es kommt halt diese Szene und danach geht es nochmal in den Kampf. Also es gibt quasi nochmal die Intimitäten der Figuren, bevor dann der große Showdown kommt. Und mittlerweile haben wir aber dann die Entwicklung hin zu solchen Szenen, wie zum Beispiel in den Wolken, wo Sex auch dargestellt, also natürlich ja auch dargestellt wird, weil dazu halt auch auf eine gewisse Art und Weise Humor und Spaß gehört. Das ist so ein bisschen wie bei der Kritik an Pornografie und der feministischen Kritik zum Beispiel an Pornografie, dass die sehr die Szenen sehr mechanisch, sehr ernst dargestellt werden und zum Beispiel feministische Porno-Regisseure versuchen ja immer auch so eine gewisse Natürlichkeit, Leichtigkeit in diese Szenen hineinzubringen und anstatt halt so ein sehr ernstes, überwältigendes darzustellen, sondern quasi menschliche Emotionen, Bestandteile auch eben auf diese Ebene einzubringen.
Also ich habe da ein bisschen andere Erfahrungen, aber...
Was jetzt?
Ich meine, also zum Beispiel, ich will jetzt nicht allzu weit abschweifen, aber also ich kenne auch, ich habe meine Hausarbeit geschrieben über feministische Pornografie und dort vor allem auch gefunden, dass viel Sex und Gewalt miteinander einhergehen, aber...
in den feministischen Pornos.
Genau.
Das weiß ich nicht. Ich kenne halt nur diese Kritik aus entsprechenden Artikeln.
Aber ich frage mich halt eben, um darauf jetzt nicht...
Ich habe jetzt keine empirische Studie gemacht.
Können jetzt nicht allzu viel über feministische Pornos sprechen, auch wenn ich ein sehr interessantes Themenfeld finde.
Das war ja auch nur der Verweis im Sinne von, da ist ja auch die Kritik
an diesen Szenen. Und wenn wir weiter bei den Spielen bleiben. Ich habe jetzt diese Sequenz nicht gesehen von The Witcher. Ich weiß, dass The Witcher sich Mühe gibt mit Sexsequenzen. Die meisten Sexsequenzen in The Witcher sind natürlich nicht interaktiv und ich finde das eigentlich auch gut so. Es gibt keinen Grund, warum man Interaktivität haben soll in einer Sexsequenz, ist ja denn, man hat sowas wie eine GTA 5 Hot Coffee Mod, bei der man irgendwie den Balken füllen muss durch Hämmern der X-Taste und dadurch hat man dann Sex, ja. Und das finde ich irgendwie ein bisschen öde.
Ich finde, es ist auch eine unangemessene Darstellung, das Ganze, weil das, also, weil es geht doch nicht darum, wie an allen anderen Sequenzen irgendwas mechanisch voll zu ballern an der
Stelle. Ja, jetzt musst du selber lachen, ne?
Ja, weil du mich schon so anguckst.
Ah, ich habe gar nicht gelacht, ich habe nicht gegrinst.
Ja, ja.
Nein, überhaupt nicht.
Nein, aber ich finde, also das ist doch auch kein Umgang mit irgendwie Sexualität, dass man da irgendwie so eine Quicktime-Sequenz und wenn du nicht im richtigen Moment drückst, dann ist irgendwie das, also dann wird das ja auch quasi wieder in dem Spiel so die Workification dieser Szene. Ich finde, da kann man auch einfach mal das halt auch irgendwie sich... wie sagt man nicht,
ach ja. Also ich finde
Jetzt bin ich hier in so einem Booby-Trap gefangen,
bevor du wieder lachst. Ich lache überhaupt nicht. Ich finde, dass dass Sex als Cutscene allemal besser dargestellt werden kann als spielmechanisch. Ich wüsste auch nicht, warum man es spielmechanisch darstellen müsste. Heavy Rain beispielsweise hat sich bemüht, um eine solche Darstellung, das so zu integrieren, weil da gibt es ja keine klare Trennung zwischen Spielmechanik oder zwischen spielerischen Sequenzen und Cutscenes, sondern die gehen ineinander. Heavy Rain hat sich redlich bemüht. War auch in Ordnung, sage ich mal. Ich finde aber eigentlich, also meine Kritik daran geht auch noch einen Schritt weiter, nämlich das, was hier selbst das Ziel ist. Nicht mal das ist erreicht, aber wenn es erreicht werden würde, was haben wir dann? Dann haben wir Sexsequenzen wie im Hollywood-Kino. Und was ist denn mit den Sexsequenzen im Hollywood-Kino? Da können wir gleich wieder anfangen, erneut zu kritisieren, ja, über die Albernheit dessen.
Also, ich finde halt, es braucht bestimmte Kriterien, damit es halt eben nicht nur in den Fanservice und irgendwie in als Achievement genutzt wird, weil das finde ich nämlich auch schwierig. Also dieses, ja, du hast jetzt so und so viel Gegner besiegt, hier ist die Sexszene, oder du hast irgendwie, das hatte, glaube ich, Rainer Siegel an einer Stelle auch mal erzählt, diese Geschichte von wegen, eigentlich hat er überhaupt gar keine Sympathien zu dieser einen Figur gehabt, also da ging es, glaube ich, nicht um das Erreichen einer Sexszene, sondern um das Erhöhen der emotionalen Bindung zu dieser Figur, weil man dann in dem Spiel einen Vorteil dabei hat, und bei Mass Effect ist es ja zum Beispiel auch auf eine gewisse Art und Weise ein Ziel oder was, was man erreichen kann, dass man ein Crewmitglied dazu bringt, mit dem Hauptprotagonisten zu schlafen, und dann hat man dann auch irgendwie die Beziehung im Spiel, kann bestimmte Sequenzen freischalten. Ich glaube, es hat auf die Spielmechanik keinen Einfluss, aber das wäre halt so ein Punkt, wo ich kritisieren würde, wenn es nur darum geht, die Loyalität oder irgendwas im Spiel damit freizuschalten, würde ich das hochgradig schwierig finden, weil dann wird Sexualität dargestellt als etwas, was ich nutze, um andere Leute so zu manipulieren, damit sie was Bestimmtes für mich machen. Und das, was ich bei dem Artikel auch sehr vermisst habe, war nämlich, wurde gerade vorhin schon Anita Sarkeesian gesagt hast, die feministische Perspektive. Was haben wir denn überhaupt für Darstellung? Also irgendwie in GTA die Hot Coffee Mod, man muss irgendwas drücken, oder wie hieß es, Saints Row zum Beispiel, gab es auch so kleine Minispielchen, wo man dann irgendwelche Frauen dann auch besonders toll befriedigen musste und da auch dann irgendwie Tasten drücken musste. So, das war auch alles irgendwie sehr mechanisch und unemotional dargestellt. Und ich würde mir dann an der Stelle auch tatsächlich einen lockeren Umgang damit wünschen und halt auch eine Darstellung, die halt irgendwie die Gleichberechtigung der Geschlechter darstellt und auch unterschiedliche Dominanzen vielleicht auch darstellt. Dass es nicht der männliche Held ist, der die Jungfrau in Nöten rettet und danach quasi das Recht auf den Sex hat.
In The Witcher, in einem der vorhergehenden Teile, die habe ich nicht gespielt, aber ich glaube, es war zwei, gibt es Sammelkarten. Immer wenn du mit einer Frau schläfst, bekommst du die Sammelkarte dafür und kannst sie sozusagen sammeln. Ja, da hast du sozusagen diese klassische feministische Macho-Ideologie.
Gab es dann bei der Special Edition, hat man so ein Messer bekommen, wo man dann so in sein Bett abends nochmal eine Kerbe reinschnitzen kann?
Was?
Das klingt doch, das ist doch der...
Entschuldigung, mit solchen Praktiken habe ich keinerlei Erfahrung.
Nein, das ist
ich will doch was ganz anderes sagen.
Das ist die klassische Kritik von wegen, das sind so Typen, die dann irgendwie...
Ja, sag ich. Also
schnitzen sich eine Kerbe in den...
So diese klassische chauvinistische Macho-Darstellung. Dann gibt es natürlich noch sowas, wenn du also nach alternativen Darstellungen fragst, fällt mir spontan ein... wie hieß es nochmal? Hier mit Alma, diesem dieser Geisterfrau oder diesem Geistermädchen, ist so ein Horrorspiel, da wird der Protagonist am Ende von der weiblichen Figur vergewaltigt. Das gibt's. Und ich finde aber auch, dass das Problem einfach ist so ein bisschen, mir scheinen eben Spiele in. Also das Ding ist ja, die Hollywood-Industrie hat ein großes Problem mit ihrer Darstellung von Sex. Die Spieleindustrie versucht, der Hollywood-Industrie nachzueifern und da überhaupt hinzukommen. Aber für mich ist das überhaupt der falsche Weg. Also ich finde, selbst wenn es Spielen gelänge, Sex so darzustellen, wie das die konventionellen Hollywood-Filme tun, haben wir nichts gewonnen. Und deshalb würde ich mir da auch eher einen tiefergehenden Blick darauf wünschen. Ich finde zum Beispiel diese Umsetzung von, das Nina Kiel jetzt macht, von Superlevel, das mit den zwei, mit der Gottesanbeterin.
Ja.
Mit dem Männchen und dem Weibchen, wo sich sozusagen alles um Sex dreht und so, ja, und es wird irgendwie eine Beziehung ausgehandelt. Das Spiel ist, glaube ich, noch nicht verfügbar. Ich habe es deshalb noch nicht ausprobieren können. Aber das scheint mir sehr vielversprechend, weil das Problem einfach ist, einerseits will man sich nahe kommen und es ist irgendwie ja das Ziel, miteinander zu schlafen. Andererseits führt es unweigerlich zum Tod des Männchens, weil die weibliche Gottesanbeterin eben dann das Männchen frisst. Sowas finde ich auf spielerischer Ebene eher schon spannend, als irgendwie jetzt, wie kann man irgendwie Sex spielmechanisch implementieren, sodass es wirkt wie im Hollywood-Kino.
Ja, und also es braucht halt eine gewisse Stellung, haha. Also eine gewisse Stellung im Spiel, nicht im Sinne von Sexpraktiken, sondern so, dass man halt sagen kann, diese Szene macht halt auch irgendwie Sinn. dass sie ja. da ist. Weil ja. ich finde, es ist ansonsten nur reiner Fanservice.
Eye-Candy.
Eye-Candy und halt irgendwie Werbung, weil dann weiß man, die Leute schneiden das irgendwie mit, stellen sie auf YouTube oder sonst irgendwo. ob das überhaupt, da sind wir dann auch wieder bei der Frage von Altersbeschränkungen und so weiter, aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Weil man dann weiß, oh, hast du schon gehört, in dem und dem Spiel gibt es die und die Szene, und dann hat natürlich das Spiel auch eine gewisse Aufmerksamkeit, und das finde ich halt schwierig, weil dann kann man sie auch rauslassen, also wozu sie dann drin haben.
Okay, merke Folgemachen zu Sex in Spielen. Nummer.
Ja, und Foucault mitbringen.
3. Der Deutsche Computerspielpreis wurde vergeben letzte Woche, Tobi, oder diese Woche, und ich habe 2 Sachen dazu mitgebracht. Also Nummer 3. Computerspielmuseum wird mit dem Deutschen Computerspielpreis geehrt. Das ist aus einer Pressemitteilung des Computerspielmuseums. Im Rahmen von der International Games Week, weißt du ja, in Berlin, wurde der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Der Sonderpreis der Jury ging an das Computerspielmuseum in Berlin, welches mit einer der weltweit größten Sammlungen digitaler Spiele glänzen kann. Ich will dazu auch noch anmerken, das ist jetzt nur eine Kurzmeldung, wir haben vor längerer Zeit schon mal eine Folge zum Computerspielmuseum gemacht. Auf unserer Seite findet ihr die pixeldiskurs.de, wenn ihr bei Podcasts ganz runter scrollt, Pixeldiskurs im Hörsaal Episode 2, die Archivierung digitaler Spiele. Da habe ich einen Vortrag aufgezeichnet von Dr. Winfried Bergmeier. Das ist der Leiter der Sammlung des Computerspielmuseums und anschließend mit ihm auch ein Interview geführt. Spannender noch ist die zweite Meldung dazu, Nummer 4. Eklat beim Deutschen Computerspielpreis von Johannes Wallert, ntv.de. Hatten wir auch noch nicht, ne? NTV als Quelle. Es gab insgesamt 550.000 Euro zu gewinnen, die jeweils auf die einzelnen Preise verteilt waren, und ein nicht unwesentlicher Teil davon kommt vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ausgezeichnet wurden als bestes deutsches Spiel. Hörst du mir zu?
Ja. Gehört? Ja, als bestes deutsches Spiel.
Portal Knights von Keen Games. Allerdings ist es so, dass Shadow Tactics, Moment mal, was sollten die ausgezeichnet werden? Als bestes Game Design. Bestes Game Design sollte Shadow Tactics bekommen, Mimimi Productions. Sollte einen Preis bekommen, Wert von 40.000 Euro, und hat die Annahme des Preises abgelehnt. Aufgrund von Unstimmigkeiten während der Hauptjury-Sitzung. Scheinbar fehlten da irgendwie Stimmen, oder die das Ergebnis irgendwie maßgeblich hätten beeinflussen können. Irgendwas war da mit der Abstimmung nicht in Ordnung. Ich blicke da nicht genau durch, und alle sagen irgendwie auch so ein bisschen was anderes. Es ist jedenfalls auch so, dass der Game-Verband ebenfalls bekannt gab, dass er die Entscheidungen in 3 Kategorien des Computerspielpreises nicht mittrage. Um welche Kategorien es sich handelt, hat er nicht gesagt. Aber die sonst verliehenen Preise sind die folgenden. Das ist also alles erstmal irgendwie ziemlich schlecht, was wir da jetzt gerade hören. Ja? Und die folgenden verliehenen, die darüber hinaus verliehenen Preise sind folgende. Beste Inszenierung: Robinson The Journey von Crytek. Bestes Serious Game teilen sich 2 Titel, nämlich einmal Debugger 3.16 und Orwell. Über Orwell habe ich auch schon mal hier im Podcast gesprochen. Gibt's auch den Stefan, nicht Meisterwerk, aber Stefan Empfehlungsstempel drauf. Der Publikumspreis geht an The Witcher 3. Kennst du, ne? Hm. Das beste internationale Spiel, Legend of Zelda Breath of the Wild. Beste internationale Spielewelt ist Uncharted 4. Und das beste internationale Multiplayer-Spiel, Overwatch. Mhm. Wer hätte das gedacht? Hast du noch was dabei? Das waren jetzt 3 und 4. Nummer 5.
Ja, wir können ja noch ganz kurz darüber sprechen. Es gibt einen Artikel auf gamasutra.com von Alyssa McAllen. Die verweist einfach kurz darauf, auf die Entwicklung bei Horizon Zero Dawn von den, ja, auch, ich sag mal, Aushängeschilder-Tieren.
Maschinen?
Maschinentieren. Man muss ja sagen, Maschinen, Tiere und deren Entwicklung. Es gibt ein schönes kleines Showreel, wo man auch die Entwicklungsschritte, wie es dazu kam, dass diese Figuren jetzt so toll inszeniert sind, den Produktionsschritt quasi. Und sie verweist noch auf einen älteren Artikel, der auch auf gamasutra.com erschienen ist, wo ich mich vielleicht gerade auch ganz kurz fasse, wo einfach darauf hingewiesen wurde, dass es die Problematik gab, erstmal zu schauen, dass man es nicht zu voll stopft. Da gab es das Weihnachtsbaumproblem im Sinne von...
Das ist jetzt die Spielewelt von Horizon.
Genau. Du
jetzt.
Nee, vor allem die Maschinentiere. Also
ach so.
Das, die sind alle ja super toll und super spannend und sind auch erstmal alle, haben so ihre Eigenart. In der Entwicklung von der Spielewelt ging es aber, wie gesagt, darum, es also quasi, sie haben das umgekehrte Problem gehabt. Normalerweise hast du vielleicht zu wenig gute Sachen in einem Spiel. Sie mussten aufpassen, dass sie das sogenannte Weihnachtsbaumproblem nicht haben, und zwar, dass sie das Spiel zu sehr vollstopfen mit tollen Dingen, wo man dann als Kind quasi vorm Weihnachtsbaum sitzt und sieht lauter tolle Geschenke und alles blinkt und alles ist interessant und du hast eigentlich keine Ahnung mehr, was hier abgeht und fällst wahrscheinlich um und spielst lieber eine Runde Assassin's Creed.
Weil da gibt's nicht so viele gute Sachen.
Yay! Genau, da kannst du wenigstens ein paar Federn sammeln. Federn sammeln ist wie Socken unterm Weihnachtsbaum. Ist okay und ist eigentlich ganz warm, aber Socken sind eigentlich wirklich ganz toll. Meine Mutter hat mir ein paar Socken gemacht. Danke, Mama, hier an dieser Stelle. Ja, genau. Guckt euch einfach das Video an.
Oder
reden jetzt über Socken. Und da kann man einfach so ein bisschen in die Produktionsentwicklung, wir hatten ja über das Spiel letzte Woche schon sehr intensiv gesprochen, nochmal reinschauen. Das einfach nur als Hinweis.
Nummer 6.
Ach, hast du auch noch was?
Ja, klar, noch 2. Aber nur ein ganz kurzer Hinweis, Nummer 6, es gibt einen neuen Podcast im Zirkel deutscher Games-Podcasts oder deutschsprachiger Games-Podcasts. Und zwar will ich darauf hinweisen auf den Spielzeit-Podcast. Das handelt sich um, muss ich als Disclaimer sagen, es sind zwei ehemalige Kollegen von mir, die das machen. Peter Schneidermann und Martin Lehnert, die vorher beim PS4-Magazin gearbeitet haben, bei dem ich auch war. Und haben jetzt ihren eigenen Podcast, so alle zwei Wochen eine Plauderrunde über die aktuellen Themen der Spieleindustrie oder auch hin und wieder ein bisschen vertiefte Themen, Gäste und so weiter. Die haben jetzt eine Folge 0 veröffentlicht, wo sie ihr Konzept erklären und direkt zusammen mit der Folge 1. Die machen das immer so, versuchen diesen Moment einzufangen, wenn man irgendwie so alles erledigt hat am Tag, ja, und man lässt alles so hinter sich und lässt sich so ein bisschen auf ein Spiel ein und ergibt sich da. Ergibt sich? Nee. Wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Ergibt sich sozusagen der spielerischen Freude, dem Genuss. Ja, um diesen Moment geht es.
Gibt sich hin.
Gibt sich hin, nicht ergibt sich.
Ja.
Und zwar findet ihr die Kollegen auf spielzeit-podcast.de.
So.
Nummer 7.
Ach, was kommt denn alles noch?
Das ist hier war super viel los. Able Gamers opens new facility to help those with disabilities get back in the game. Whoop, Charlie whoop. Hall, Polygon.com. Du weißt ja, Able Gamers, wir sind eine Non-Profit-Organisation, die behinderten Menschen es ermöglicht, an der Spielkultur zu partizipieren. Wir haben ja im Februar 2017 einen Themenmonat zu Behinderung, also zur Repräsentation von Behinderung in digitalen Spielen gemacht. Wenn ihr euch das interessiert, dann blättert gerne nochmal ein paar Seiten zurück oder scrollt ein bisschen nach unten in unserem Feed. Da findet ihr 4 Podcast-Episoden zu jenem Thema. Und in Charlestown in West Virginia konnten Able Gamers jetzt ein Zentrum eröffnen. Das ist total toll. Ich habe mich total gefreut, als ich es gelesen habe. In dem sie kostenlose Unterstützung anbieten. Und zwar in Form von Beratungsgesprächen für Leute, die eine Behinderung haben, die gern spielen wollen. Spiele-Sessions mit individualisiertem Equipment. Und jetzt kommt's. Die haben da einen 3D-Drucker vor Ort, ja, in Charlestown, mit dem sie direkt vor Ort angepasstes, spezifisch angepasstes Equipment herstellen können. Die drucken einfach aus, was du brauchst dann.
Ja.
Ja, und helfen den Leuten dann. Das finde ich super.
Was auch übrigens meistens billiger ist als das, was man sonst so bekommt. Weil es gab mal dieses wunderschöne Video, wo, wie heißt der Typ, der Darsteller von Iron Man?
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr. als Iron Man verkleidet zu einem Kind geht, was großer Iron Man-Fan ist, dem aber einen Arm fehlt und ihm eine Prothese überreicht, die eben an solchen einem 3D-Drucker gedruckt worden ist.
Das ist die Zukunft.
Das ist halt...
Das ist awesome. Die Zukunft. Das ist die Zukunft. Das war's mit der Presseschau. Ihr findet, liebe Leute da draußen, alle Artikel, über die wir gesprochen haben, in den Shownotes. Und ich würde sagen, jetzt spiele ich ein bisschen einen Blues.
Ja, ich schlag noch ein paar Löcher.
Genau. Tobi schlägt noch ein paar Löcher. Ich spiele den Blues. unser Thema der Woche ist The Key, der Fluch des Ra. Und wir sind hier in Marburg in der Kasslerstraße, Neuen Kasslerstraße 1 mit Stefanie und Maria von The Key. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Ich fange mal an mit Stefanie.
Ja, hallo, ich bin die Steffi. Ich bin hier eine der Gründer von The Key und ja, ihr seid heute hier zu Gast, habt gerade schon gespielt und ja, jetzt reden wir so ein bisschen über das ganze Thema, wie das so funktioniert und ja.
Was hast du, wie bist du hier zu gekommen, das zu tun? Machst du hauptberuflich?
Ja, genau. Also wir waren vorher halt alle Studenten und haben halt im Januar 2016 das erste Mal zusammen sowas gespielt, damals in München. Und ja, meine Partner, die waren gleich total, also damals waren es nicht meine Partner, sondern es ist mein Freund und seine Schwester jeweils. Und die waren halt ziemlich begeistert von dem Spiel, ich halt auch, aber sie meinten halt, ja, sowas machen wir dann auch quasi in Marburg. Und ja, die waren gleich Feuer und Flamme und haben mich dann quasi in den nächsten Wochen immer mehr überzeugt davon, von der Idee. Und ja, dann haben wir halt angefangen, ja, nach geeigneten Räumlichkeiten zu suchen und uns selber Rätsel auszudenken. Und dann ging das so langsam los mit The Key.
Wie war das bei dir, Maria?
Ja, hallo. Also wie Steffi ja gerade schon sagte, wir haben eben zusammen gespielt und waren relativ begeistert und haben dann schnell entschieden, eigentlich das tatsächlich selbst aufzuziehen. Und das hat sich auch ganz gut angeboten, weil wir alle dann nach und nach mit dem Studium fertig waren und sowieso gesucht haben, was wir danach machen können. Und dann hat sich das ganz gut angeboten.
The Key, wir haben das ja gerade gespielt, Tobi.
Ja.
Und das ist sozusagen ein, also es gibt ja so Escape Room Videospiele, Escape the Room Spiele. Vor allem kenne ich das aus irgendwelchen japanischen Visual Novels, wo man dann also irgendwo eingeschlossen ist und den Weg nach draußen finden muss. Und das ist sozusagen hier die echte körperliche Variante dessen. Man wird in einem Raum eingeschlossen, könnte man sagen, oder wollt ihr das? Maria, möchtest du kurz erklären, wie das Spiel funktioniert?
Ja, also man wird tatsächlich in einem Raum eingeschlossen, wobei es bei uns so ist, dass die Tür nicht wirklich verschlossen ist, aber wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, dann ist das quasi der Hintergrund. Also man ist in diesem Raum eingeschlossen und hat ganz viele geheimnisvolle Dinge und Gegenstände und Zeichen und muss versuchen, alles irgendwie zu kombinieren, um den Raum wieder verlassen zu können und hat dazu 60 Minuten Zeit. Und nach 60 Minuten müssen alle Rätsel gelöst sein, um die Tür wieder aufzubekommen und wieder in die Freiheit gelangen zu können.
Wir haben das jetzt gerade so geschafft, aber was wäre denn passiert, wenn wir es nicht geschafft hätten?
Dann wärt ihr als Mumien für die nächsten Spieler im Raum geblieben. Nein, Quatsch. Also ihr werdet natürlich trotzdem einfach wieder rausgekommen. Also wir haben auch ein paar Gruppen, die es tatsächlich nicht schaffen. Das ist aber dann auch kein großes Problem. Da wird dann einfach erklärt, wie der Raum noch zu Ende gespielt werden würde sozusagen. Also wir erklären dann meistens noch die Rätsel, die eben noch gefehlt haben. Und dann dürfen die Leute trotzdem wieder heimgehen.
Ich habe mich schon gefragt, nämlich dementsprechend, gibt es eigentlich ein Widerspiel? Spielwertmöglichkeit, weil eigentlich, wenn ich den Raum gelöst habe, dann habe ich ja noch kein Bedürfnis, quasi wiederzukommen, weil, oder also ich kann ja quasi gar nicht wiederkommen, weil mit der Gruppe, mit der ich wiederkommen würde, da würde ich dann die ganze Zeit vielleicht in der Ecke stehen und sagen, ja, ich weiß das eigentlich, ich darf nur nicht helfen.
Ja, genau. Also wenn man es halt einmal selber gespielt hat, man kann zwar dann Werbung machen unter Freunden und so, aber man kann halt dann denselben Raum selber nicht nochmal spielen. Und deswegen sind wir halt jetzt auch dran, den nächsten Raum schon zu planen, dass halt die Leute, die den ersten dann schon gespielt haben, dann auch wiederkommen können. Und ja, die Räume werden halt auch nach einer gewissen Zeit dann gewechselt. Also ein Raum hat halt eine bestimmte Zeit, die ja nur quasi da ist und dann wird er halt auch abgebaut und gewechselt. Aber ich hoffe halt, dass wir schon den ersten Raum jetzt ein bisschen, also dass es halt jetzt ein bisschen so bleibt. Also vielleicht, ich weiß nicht, ein Jahr oder so und genau.
Der Fluch des Ra ist sozusagen euer erstes Thema, ja?
Ja, genau. Ein ägyptischer Raum.
Wie kam es zu dieser Thematik?
Also wir hatten tatsächlich selbst schon einen ägyptischen Raum gespielt in München. Allerdings schon, als wir schon beschlossen hatten, dass wir auch selbst einen Raum bauen werden und waren dann davon relativ begeistert und fanden es eigentlich ganz gut, das so umzusetzen, weil das eben die Möglichkeit gibt, eine Thematik zu haben, bei der man die Technik, die im Raum verbaut ist, tatsächlich als geheimnisvolles Wirken eines Geistes oder sowas interpretieren kann. Also man braucht ein Thema, um die Dinge, die von alleine ablaufen, thematisch begründen zu können. Und bei dem Thema Ägypten kann man eben sagen, das ist der Fluch eines Pharaos oder der Fluch eines Gottes, der dann eben Sachen bewirkt und der Dinge in Bewegung setzt und damit ist dann quasi das begründet und damit ist dann auch das Spielerlebnis besser.
Genau, und wir wollten halt auch ein Erlebnis bieten, wo quasi man in eine ganz andere Welt eintaucht. Also man sollte nicht in einen Raum kommen, der als Raum noch erkennbar ist. Also andere Anbieter machen dann auch so, keine Ahnung, Büroraum oder irgendwie Mordfall, wo man dann in irgendein Zimmer kommt aus dem, weiß ich nicht, das so ein bisschen dekoriert ist wie 1800 noch was, aber es bleibt halt trotzdem ein normales Zimmer, wo halt auch normale Möbel drinstehen. Und wir wollten halt quasi ein Erlebnis bieten, wo jemand in ganz neue, in eine ganz neue Umgebung kommt.
Ich fand es sowohl beim Reinkommen als auch beim Wieder-Rauskommen einen ziemlich interessanten Übergang. Also beim Reinkommen habe ich erst gedacht, okay, es ist irgendwie relativ... Also es sieht erstmal relativ unspektakulär aus und umso mehr man sich mit den einzelnen Elementen beschäftigt, desto mehr begreift man eigentlich, wo überall Details versteckt sind, wo überall Sachen sind, die man weiter erkunden kann. Ja? Irgendwie, ja, ich will jetzt gar nichts weiter dazu verraten. Und als ich rausgekommen bin gerade, es ist zwar nur eine Stunde, die man da drin verbringt, ich glaube, wir haben uns auch fast eine Stunde da drin verbracht, aber als ich jetzt gerade rausgekommen bin, habe den Bahnhofsvorplatz wieder gesehen, war das so für mich so... wie wenn man irgendwie aus dem Kino kommt. Man hat gerade irgendwie einen Film gesehen, man ist eigentlich gedanklich ganz woanders noch irgendwie beim Rätsellösen, beim Knobeln in Ägypten, in einer ägyptischen Grabkammer. Und dann kommt man auf einmal raus und sieht dann Autos und einen Bahnhofsvorplatz.
Mir ging das genauso. Ich habe mich auch schon gefragt, gibt es Leute, die eigentlich gar nicht mehr rausgehen wollen? Weil mein Moment war dann auch so, ja gut, jetzt ist hier wieder der Bahnhofsvorplatz und eigentlich würde ich noch eine Runde da drin bleiben und gucken, was sonst noch so passiert.
Mit so Eskapismus in die andere Richtung. So, ich flüchte mich sozusagen in die Welt des Spieles.
Ja, also das ist auch ein bisschen so gewollt. Also schön, dass es euch so gegangen ist, dass dieser Effekt da war. Es gibt tatsächlich Leute, die dann gleich fragen, wann denn der zweite Raum fertig ist und sie wollen unbedingt sofort weiterspielen. Also das gibt's schon. Den gleichen Raum kann man ja leider nicht nochmal spielen. Deswegen sind wir alle wieder losgeworden bis jetzt sozusagen. Also es wollte noch keiner drin übernachten. Aber die Begeisterung ist schon da und der Effekt ist schon so, dass die Leute tatsächlich am liebsten gleich weiterspielen würden.
Wann ist denn der zweite Raum fertig?
Ja, da gibt es leider noch kein genaues Datum. An dem ersten Raum haben wir ungefähr 4 Monate gearbeitet. Wir haben ja alles selbst gestaltet, alles selbst verbaut, die ganze Technik selbst gebaut. Dementsprechend dauert es dann natürlich auch einige Wochen bis Monate. Also wir rechnen mit Spätsommer bis Herbst, wo dann der zweite Raum wirklich komplett fertig sein wird.
Habt ihr denn ein Thema dann auch schon geplant? Also was kommt nach Ägypten?
Also das genaue Thema ist noch ein bisschen geheim, aber wir können schon verraten, dass es nicht mehr in der Vergangenheit spielen wird. Es wird ein ganz anderes Thema sein und es wird dann eher in Richtung Zukunft gehen und in noch mehr Technik und es wird auch ganz spannend.
Eine verlassene Raumstation. Wild guess. Ihr habt euch einfach zusammengeschlossen. Kanntet ihr euch vorher, gerade jetzt ihr beiden?
Ja, also ich kannte Maria halt, weil sie ist ja die Schwester von meinem Freund und mein Freund ist ja quasi der Dritte im Bunde bei uns und wie gesagt, wir haben halt dann zusammen die ersten Räume gespielt und ja, uns ging es halt auch so, dass halt dieser Suchtfaktor, uns ging es halt im Endeffekt selber so, was du eben angesprochen hast, dass einfach dieser Suchtfaktor gegeben war, also wir haben einen Raum irgendwo gespielt in München und dann sind wir rausgegangen und haben so gesagt, naja, eigentlich, es wäre cool jetzt gleich den zweiten und den dritten noch zu spielen von denen, also deswegen und... Ja, und uns ging das genauso eigentlich.
Und ihr seid jetzt vom Studentenstatus in den Status der selbstständigen Unternehmer übergegangen. Wie war das?
Ja, das war zunächst mal spannend und auch nicht ganz einfach. Also vor allem alle möglichen offiziellen Dinge, die zu regeln sind, das waren manchmal schon Hürden, die zu überwinden waren, aber es war im Endeffekt alles eigentlich irgendwie machbar und das wirklich Spannende war es dann, den Raum einzurichten und tatsächlich hier das Arbeiten zu beginnen und die Arbeit am Raum zu beginnen. Ja, und da hängt halt dann noch alles Mögliche mit dran, was vielleicht auch nicht immer Spaß macht und nicht immer schön ist, aber es ist alles zu schaffen. Also es ging eigentlich ganz gut.
Was waren denn so Herausforderungen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es sowas gibt wie, man muss bestimmte Sicherheitsvorkehrungen bedenken und so. Also was sind so Fallstricke gewesen, die euch in den Weg gelegt worden sind?
Naja, Fallstricke, also das Wichtigste war halt erstmal die geeigneten Räumlichkeiten zu finden, ist ja klar. Und da hatten wir eigentlich auch relativ viel Glück. Also wir haben halt dann hier die Räumlichkeiten gesehen und die standen halt vorher auch schon länger leer. Deswegen, ja, wir hatten einfach Glück. Und ja, es war halt einfach super viel Arbeit, weil die Räume halt in keinem so renovierten Zustand waren und wir mussten halt einfach alles selber machen und ja, sich da halt so organisieren. Also war schon sehr viel und was halt auch schwierig ist, wenn man die Rätsel quasi sich ausdenkt, dann einfach auch nach Gefühl zu timen, dass es dann tatsächlich auch eine Stunde dauert für die meisten Gruppen und halt auch von der Schwierigkeit, wenn man sich die Rätsel selber ausdenkt, hat man ja selber kein Gefühl dafür, wie schwierig die sind. Und deswegen hatten wir halt auch eine längere Testphase dann, bevor wir aufgemacht haben. Und das hat zum Glück alles echt gut geklappt. Also das hat sich dann alles so gut gefügt. Aber das ist schon nicht so einfach, das so zu planen.
Warum ist das Konzept, man wird eingeschlossen und muss wieder rauskommen, warum ist das spannend?
Ja, wie du ja schon meintest, es gibt es ja auch in Videospielen, also daher kannten wir das auch vorher und ich denke, der Effekt ist eigentlich der gleiche, nur halt jetzt im echten Leben, da wird es vielleicht noch ein bisschen spannender. Und ich denke, es ist spannend, weil man tatsächlich irgendwie direkt eine Aufgabe vor sich hat und direkt sich selbst ins Spiel versetzt fühlt. Wenn es jetzt wirklich heißt, man selbst ist eingeschlossen und kommt nicht mehr raus, dann ist wahrscheinlich der Anreiz auch groß, sozusagen die Rätsel zu lösen, vom psychologischen Standpunkt her.
Zum Thema Zeit die Frage, warum gibt es eigentlich, also wenn ich das verraten darf, keine Anzeige der Zeit? Also weil ich habe eigentlich die ganze Zeit mir überlegt, schaue ich jetzt auf mein Handy, aber warum habt ihr euch, falls das überhaupt eine Diskussion war, dagegen entschieden, zum Beispiel eine Sanduhr wirklich irgendwo hinzustellen?
Naja, so andere Anbieter machen es halt mit einem Monitor, wo halt dann die Zeit so runterläuft. Das wollten wir halt von vornherein nicht, weil sich das auch gar nicht einfügt in den Raum. Ja, eine Sanduhr, das wäre schon noch möglich gewesen. Das hatten wir uns auch mal überlegt, haben wir aber dann nicht installiert. Aber es ist ja grundsätzlich so, am Anfang will man den Leuten auch einfach erstmal irgendwie Raum geben, quasi sich umzuschauen. Am Anfang ist dieser Zeitdruck noch nicht gegeben. Und ich sage dann eigentlich auch immer nach 40 Minuten, sage ich immer die Zeit an, dass noch 20 Minuten dann quasi übrig sind. Und ich sage auch immer, dass die Leute auch nach der Zeit fragen können, wenn sie die Zeit wissen wollen. Ja, und gerade nach hinten raus sage ich dann auch eher mal die Zeit durch, aber ja, es ist so eigentlich dann nicht nötig, dass man schon am Anfang so unter Druck gerät, finde ich.
Ich hatte auch das Gefühl, am Anfang, erstmal war ich hauptsächlich neugierig, ich wollte auch mich involvieren erstmal in das Thema und wollte mir alles genau anschauen. Und dann habe ich auch gedacht, das wird kein Problem, ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Tatsächlich mussten wir aber auch, also wir mussten einige Hinweise in Anspruch nehmen, weil wir irgendwie ein bisschen auf der falschen Fährte waren, ja, oder nicht so richtig weiterkamen. Und gegen Ende hat das tatsächlich, also es hat bei mir sehr gut gewirkt, dass ich am Ende das Gefühl hatte so, okay, also weniger aus der Angst, da jetzt zu sterben oder zu ersticken, ja, was natürlich das, also die diegetische Geschichte ist. Aber das Gefühl, ich will das doch einfach schaffen innerhalb dieses Zeitlimits, weil was wäre, wenn?
Ja, mir ging das genauso.
Ich habe noch diesen Gedanken mitgebracht, dass der Escape Room auch in seiner physischen Verortung ja auch nicht ganz neu ist. Weil ich musste dann so ein bisschen daran denken an Labyrinthe, bei denen ja auch irgendwie der Reiz darin besteht, dass man sich verirrt, dass man rauskommen muss, dass das teilweise auch so in so einem Wettkampfcharakter stattfindet. Ja, bei Harry Potter war das doch auch irgendwann aufgegriffen, ja, dass man dann irgendwie in so einem Labyrinth war, dass man Rätsel lösen musste, dann musste wieder rauskommen, irgendwas machen und wieder rauskommen. Ich musste auch denken an, was jetzt vielleicht auch dem ein bisschen näher kommt, an so eine Art, also so Gruselkabinette, die auf Jahrmärkten sind oder Attraktionen in Freizeitparks wie Phantasialand, ja, also wo man sozusagen so eine oberflächliche Dekoration hat, die eine Geschichte, eine diegetische Welt suggeriert, die sich von der alltäglichen Welt unterscheidet. Und ich musste auch so ein bisschen denken an so Entfesselungskünstler. An diesen, ja, an diesen Überlebensinstinkt, der dann dadurch geweckt wird, dass man weiß, man muss jetzt irgendwie aus irgendwas rauskommen, man muss sich irgendwie befreien. Das war keine Frage, ne? Okay. Das war keine Frage, das war eher so eine Assoziation.
Ich habe eine Frage, und zwar, wie kommt man auf solche Rätsel? Wir verraten jetzt natürlich nicht, was es für Rätsel sind, aber wie entsteht so ein Rätsel, was man in so einen Raum einbaut?
Man sitzt einfach viele Nächte lang zusammen und ja, also spinnt einfach ein bisschen rum und also es hat uns auch eigentlich super viel Spaß gemacht. Ja, unterschiedlichste Ideen durchzusprechen und ich weiß im Endeffekt selber nicht, wie alles so nacheinander entstanden ist, aber irgendwie, ja, man spricht halt mit, ja, zusammen, halt einfach zu dritt, saßen wir echt nächtelang da und haben halt auch Sachen gezeichnet und auch am PC und ja, wir haben auch irgendwie alte Abenteuerfilme geschaut, so Indiana Jones oder so und ja, einfach ein bisschen uns inspirieren lassen und ja, quasi einfach.
Also wir sind auch so rangegangen, dass wir erstmal uns überlegt haben, wie der Raum im Endeffekt dann werden soll, also wie tatsächlich die Raumaufteilung sein soll, welche Rätsel sich daraus schon ergeben. Und grundsätzlich von der Rätselidee haben wir uns auch beeinflussen lassen von verschiedenen anderen Spielen, also wie jetzt Point-and-Click-Adventures oder irgendwelche Rätsel-PC-Spiele, wo dann tatsächlich halt zwischendurch kleine Rätselspiele kommen oder so. Also wir haben jetzt nicht eins zu eins was übernommen, aber es sind schon immer die gleichen Ideen und Grundstrukturen, die dahinter stecken eigentlich. Und wenn man da dann eben ein bisschen versucht, sich zu überlegen, wie der Raum wirken soll, welche Rätselmöglichkeiten es überhaupt gibt, welche Requisiten wir zur Verfügung haben, dann fügt sich das so ineinander.
Hattet ihr bei der Entwicklung des Raums und der Rätsel auch eine bestimmte Zielgruppe vor Augen?
Das würde ich jetzt so eigentlich nicht sagen. Also traditionell ist die Zielgruppe von Escape Rooms schon auch so Gamer und Leute, die halt, keine Ahnung, auch gerne Brettspiele und Computerspiele und Point-and-Click-Adventure spielen. Aber eigentlich sollte halt das auch für alle Menschen sein, also auch für ältere Leute, auch für Kinder. Und wir haben auch versucht, ein paar kindgerechte Dinge noch mit einzubauen. Ja.
Ich hatte auch den Eindruck, dass es ein sehr, also zumindest der Raum, so wie er ist und wahrscheinlich auch die anderen Räume sein werden, wenn ihr sie dann entworfen habt, schon eine Sache sind, die man auch als Familie ganz gut mal an einem Sonntag machen kann. Ne?
Ja, also durchaus. Wir haben auch viele Familien, also das ist tatsächlich eine Hauptzielgruppe, würde ich sagen. Also es spielen viele Familien bei uns, die waren auch immer meistens immer eigentlich sehr begeistert. Also es ist tatsächlich für jede Altersstufe gedacht. Wir hatten auch schon reine Kindergruppen, also das ist auch möglich. Wir haben auch eine leicht veränderte Variante entwickelt, wo dann zwei sehr schwere Rätsel ersetzt werden durch einfachere, dass tatsächlich reine Kindergruppen spielen können. Also das hatten wir auch schon. Wir hatten auch schon Kindergeburtstage hier. Die fanden sie auch super, hatten super viel Spaß und haben es gut geschafft. Also das ist tatsächlich eigentlich für jeden zu empfehlen.
Ich hätte mir gewünscht, dass ich auf einem Kindergeburtstag von mir bei euch hätte vorbeischauen können. Anstatt immer McDonald's und Kegeln.
Ich wollte gerade sagen, ich war damals auch mal einmal bei McDonald's.
Hast du noch was dir auf der Seele brennt, Tobi?
Ja, wo wir gerade schon bei dem Punkt waren, familientauglich, sagte ja, es gibt Kindergeburtstage. Dann noch die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitze oder Einschränkungen beim Sehen habe, gibt es eine Möglichkeit, das Spiel trotzdem zu spielen? Oder also stellt sich die Frage gar nicht erst? Also wie geht ihr mit solchen Bedürfnissen um?
Ja, so rollstuhlgerecht sind wir leider nicht, weil man hier ja auch Treppen hat, um überhaupt reinzukommen. Und auch quasi die Toilette ist ja unten und da ist auch eine Wendeltreppe. Das ist leider nicht gegeben. Aber Leute, die nicht so gut sehen, hatten wir auch schon. Also wir hatten einen Blinden, der schon gespielt hat mit drei anderen Freunden von ihm. Und dem hat es auch sehr gut gefallen. Und der hat halt einfach den Raum irgendwie auf ganz andere Art und Weise irgendwie entdeckt. Der hat halt ganz viel abgetastet. Und ja, seine Begleiter haben ihm halt auch teilweise die Sachen beschrieben, aber gar nicht mal so viel. Also manchmal, da ist es auch einfach, da muss man irgendwie auf eine Idee kommen. Und ich denke, da hat er dann auch einfach ganz normal dran teilgenommen. Und man kann dann auch als Mensch, der nicht so gut sieht, einfach auch versuchen, da auf die Ideen zu kommen. Also solange halt alle nicht gut sehen, also es müsste schon einer dabei sein, der normal sieht. Aber sonst können halt Blinde auch bei uns spielen eigentlich oder Menschen, die nicht so gut sehen.
Anzahl der Spieler ist noch so ein Punkt, was mir aufgefallen ist. Wir waren jetzt zu dritt drin und ich hatte oft das Gefühl, die anderen beiden machen gerade irgendwas und ich kann so ein bisschen selber frei rumlaufen, hätte mir dann aber immer noch eine zweite Person gewünscht. Also würdet ihr eine bestimmte Anzahl empfehlen? Also wenn wir jetzt später auch sagen, wo man das Ganze quasi finden kann und also quasi den Raum nutzen kann, können wir ja gerade auch eine Empfehlung an unsere Zuhörerinnen rausgeben. Nehmt euch am besten 4 Leute oder 6 Leute oder wenn ihr nur zu dritt seid, kommt lieber zu zweit.
Ja, also grundsätzlich kann man spielen mit Gruppen von 2 bis 6 Personen. Darauf ist der Raum ausgelegt. Wir würden empfehlen, mit 4 bis 5 Personen zu spielen. Also das ist eigentlich so die ideale Größe unserer Meinung nach, um auch wirklich gut, dass alle gut beschäftigt sind und dass aber trotzdem es dann nicht zu schnell geht auch. Aber es ist tatsächlich auch sehr einfach von der Gruppe abhängig. Also ja, wir hatten auch gute Spieler, die zu zweit gespielt haben, die tatsächlich sehr schnell waren. Wir hatten auch Gruppen mit 6 Personen, die es dann nicht ganz geschafft haben. Also es ist jetzt nicht unbedingt nur von der Personenanzahl abhängig, aber 4 bis 5 würde ich sagen, ist schon eigentlich ideal.
Also es kommt halt auch ein bisschen drauf an, welche Vorerfahrungen man schon hat. Also Anfängern, die jetzt noch nie in einem Escape Room waren, würde ich schon empfehlen, so Gruppengröße 4 bis 6 Personen. Aber wenn jemand schon viele gespielt hat und kennt sich da ein bisschen aus, dann kann man auch zu zweit oder zu dritt auch das gut schaffen, wenn man schon mehr Erfahrung hat.
Sollen wir es damit beschließen? Ich fand es sehr spannend. Also mir hat es sehr viel Freude gemacht, hier mit euch jetzt den Mittag, ist ja fast Vormittag, Mittag zu verbringen. Willst du noch was loswerden, Tobi?
Nee, aber ich wollte auch ergänzen, also wenn der zweite Raum da ist, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ich komme dann gerne wieder, auch ohne Pixel-Diskurs.
Oder auch, nimm mich doch mit.
Oder wir können es ja dann natürlich dann auch noch ankündigen, wenn es den zweiten Raum dann gibt.
Tobi will ohne mich wiederkommen.
Ja, du hast mir so viel gelöst. Nein, eigentlich war das echt schön. Wir sollten das auf jeden Fall nochmal zusammen machen. Also daher.
Liebe Leute da draußen, ihr findet den The Key Escape Room in Marburg in der Nähe des Hauptbahnhofes. Die Internetseite ist the-key-marburg.de. Da kann man Termine buchen. Was kostet das, um daran teilzunehmen? Habe ich noch gar nicht gefragt.
Ja, also das ist halt abhängig von der Gruppengröße. Also bei 6 Personen zahlt man 20 Euro pro Person. Bei 5 Personen 22 Euro und so ist es halt gestaffelt dann. Genau.
Stefanie, Maria. Vielen Dank fürs Vorbeikommen oder fürs, ihr habt uns ja nicht vorbeikommen, sondern ihr habt uns ja eingeladen. Vielen Dank an euch, liebe Leute da draußen, fürs Zuhören. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, auf iTunes oder jetzt Apple Podcasts und sämtlichen Podcast-Services. Abonniert und bewertet uns, liked unsere Facebook-Seite, folgt uns auf Twitter @pixeldiskurs, @StefanSimond, @TobiasKlöß. Lasst uns Kommentare und Feedback da, immer gern an simond@pixeldiskurs.de. Bis nächste Woche.